Klatschen bringt nichts mehr, aber klare Aussprache bringt natürlich was, so wie immer im Leben. Wir haben den 6. Mai, Montagabend, 18.29 Uhr. Es ist ein bisschen diesig, aber ich habe eben das Wetter gecheckt. Es wird besser diese Woche. Das lange Wochenende wird ein schönes werden. Apropos langes Wochenende. Hast du ein langes Wochenende, Willi?
Wann? Jetzt nächste Woche oder letzte Woche? Ich bin verwirrt, es gab so viele Feiertage.
Donnerstag ist Feiertag.
Nee, hab ich nicht. Nee, ich habe Freitag ganz normal. Hustle Day.
Okay, aber der Donnerstag ist ein Feiertag in Estland.
Den habe ich frei.
In Litauen, in Frankreich.
Nein.
Aber ist es bei deutsches Arbeitsrecht quasi? Nee.
Doch, genau. Ja, ich habe deutsche Feiertage, also...
Das ist ja richtig witzig. Das heißt, im Worst Case hast du dann immer so ein Team, die immer andere Feiertage haben und wenn so viele Feiertage aufeinander kommen, ist es voll nervig? Kann das theoretisch passieren?
Das ist jetzt schon die Realität tatsächlich.
Witzig.
Man lernt halt so viel darüber, wann andere frei haben und ich merke halt immer, wie privilegiert wir in Deutschland sind, was Feiertage angeht.
Okay.
Wir haben so viele davon.
Ja?
Die Leute, also wenn ich das vergleiche mit jedem anderen Land auf dieser Welt, niemand hat so viele Feiertage, insbesondere im Mai ist das echt schon peinlich. Ich bin vorsichtig so geschrieben, ey, tut mir echt leid, aber ich weiß nicht, was da los ist. Wir haben so viele Feiertage im Mai, ich bin dann und dann nicht da. Und alle so, hä? Warum?
Warum denkt er sich schon wieder einen Feiertag aus?
Ich schreibe schon immer dazu, wir feiern die Auferstehung von Jesus oder so, keine Ahnung. Ich schreibe das jedes Mal dazu.
Don't hate me, hate the game, also hate Jesus.
Genau. Ja, aber das ist jetzt schon der Fall, dass irgendwie alle unterschiedlich, aber das hat auch viel, also zum Beispiel Irland war jetzt ist heute. UK und Irland hat heute Feiertag.
Aber ist denn da so, dann herrscht dann da so eine verständnisvolle Atmosphäre? Ich könnte mir also, wahrscheinlich, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es dann Arbeitgeber gibt, die halt dann so einen so ein bisschen unangenehm pressuren, so, ja, aber alle anderen sind da. Du wärst schon wichtig. Willst du nicht trotzdem kommen oder ist es so unausgesprochenes Gesetz, ist halt Feiertag so?
Exakt das, ja. Ein Plan halt drumherum. Also meistens ist ja nichts, was unerwartet gehört. Das ist nicht wie so ein Krankheitstag, wo du auf einmal so, oh scheiße, ich fall heute aus, sondern du schreibst, du weißt halt, okay, in einer Woche habe ich dann und dann halt Feiertag, schreibst halt rein, alle wissen Bescheid. Wenn irgendwas ansteht, was irgendwie dadurch geblockt wird, klärst du es halt vorher.
Ja, okay, es gibt
also,
nicht.
Also so viel Weitsicht hat man, glaube ich, bei Feiertagen dann schon. Wie gesagt, bei Krankheiten ist es was anderes. Da wirst du halt zur Arbeit gezwungen quasi.
Klar.
Kannst du noch atmen, dann kannst du auch arbeiten. Nein, also,
ja.
Das ist schon ganz entspannt.
Witzig. Ja, nur weil wir gerade über Frankreich gesprochen haben. Ich habe mich gefragt, ob es bei Frankreich gibt es bestimmt so einen französischen Revolutionsfeiertag, oder?
100%
safe, oder? Ja, habe ich auch gerade gedacht. Ja. Ich weiß nicht mehr, wann das gewesen wäre, aber haben wir bestimmt mal gelernt irgendwann.
Apropos Französische, hast du Napoleon schon gesehen?
Nee, aber ist der noch im Kino? Der kam doch irgendwann vor schon relativ langer Zeit im Kino, oder?
Du kannst den auf Apple TV Plus, kannst du einfach so gucken.
Okay, und? Hast du gesehen?
Nein.
Ah, okay.
Samstag oder wann, habe ich wieder Apple Plus abonniert. Und weil ich wollte diesen Film gucken mit allen Schauspielern, die man so kennt. Wie hieß denn der? Mit hier Superman, mit hier der von Jurassic Park, der Schauspielerin. Samuel L. Jackson war mit dabei und so 100 andere Schauspieler.
Welcher Film
ist das? Das ist ein ganz neuer, also relativ neu. Da geht es irgendwie darum, dass das ist so eine Art Spionagefilm mit so Agenten und Spionen und bla bla bla. Aber es geht auch eigentlich darum, dass eine Frau Buchautorin ist, die quasi das Buch schreibt und gleichzeitig siehst du aber dieses Buch verfilmt. Das heißt, der Film besteht aus Szenen aus diesem Buch und dann Szenen, wie sie halt dieses Buch schreibt.
Okay.
Das ist halt so ein bisschen im Wechsel.
Hast du den schon gesehen?
Deswegen habe ich mir halt das Abo gemacht.
Ja, okay.
Ich werde jetzt nicht groß spoilern, aber ich muss sagen, das war am Ende so ein bisschen zu viel des Guten.
Okay.
Kennst du das, wenn du so viele Plot-Twists hast, dass du am Ende denkst, so, okay, ich hab's verstanden, aber war das jetzt nötig?
Wenn dann so konstruierte Sachen dabei sind, dass man denkt, so, okay, irgendwie weird, dass es so passiert ist, aber hätte man sich auch sparen können, so ein bisschen.
Ja, so als hätte jemand so nicht gewollt, also man hatte, also das Skript am Anfang dachte so, ja, okay, das müssen wir ein bisschen kürzen, aber lass trotzdem 2,5 Stunden draus machen und lass trotzdem alles irgendwie drin lassen. Und so auf Krampf irgendwie. Und
Aber witzig, hoffe, dass der mir noch nicht vorgeschlagen wurde, weil wir das eigentlich irgendwie, komisch, wenn wir da abends mal gucken, weil was uns jetzt da immer vorgeschlagen wurde auf Platz 1 ist hier dieses mit Colin Farrell, die Serie Sugar irgendwas, was auch so ein Agentending zu sein scheint, ist so mega gut bewertet, ist so Platz 1 da. Ich frage mich gerade, ob das das gleiche ist und es einfach keine Serie ist, aber hieß der Film irgendwas mit Sugar irgendwas?
Nee, es ist irgendwas mit Abby, nee, warte. Aber das wäre jetzt so geil. Ja. Ach, sorry, wenn jetzt einfach so Siri mithören würde und einfach einem so jetzt sagt,
du direkt meinst das so. Direkt ploppt so ein, so, ne? Im Podcast am besten, ja, so oben eingeblendet. Du meintest.
Ja, genau. Der Film heißt. Warum mein. Boah, scheiße, wie spricht man das denn aus? Argyle. Oder so.
Ach, Argyle, ja, okay, ja. Das wurde mir immer vorgeschlagen. Ich dachte immer, das wäre so ein bisschen, ja, stimmt, aber es ist ja so ein bisschen wie so Knives Out und so. Ich fand irgendwie die Ästhetik von dem Poster sah so aus.
Oder? Voll, hat mich super dran erinnert. Ich dachte, okay, das könnte cool sein. Und der Trailer ist auch nicht ganz cool. Mhm. Mehr sagt nicht.
Ja, mal gucken. Vielleicht stolpern wir noch drüber. Mal schauen. Aber ja, Napoleon habe ich noch gar nichts von gehört, wie der so sein soll. Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Aber kleine Männer,
doch, die kann man gucken.
Wichtig sind in der Geschichte, kann man sich ja mal angucken. Auch wenn sie vielleicht nicht
ich so. Ich mag den Schauspieler tatsächlich. Also ich habe fast jeden Film, ob es jetzt damals Science Zeichen war oder dann halt hier Joker-Verfilmung oder ich fand den immer cool. Mhm. Also auch bei Her fand ich den cool.
Ich wusste gar nicht, wer den spielt, Napoleon, aber jetzt weiß ich, wer. Der von Her und Co.
Genau. Das ist immer so gut. Ich kann meinen Namen nie so gut merken, aber ich kann dir immer sagen, welche Filme.
Ich glaube, bei Joker hat er sogar einen Oscar bekommen, oder? Deswegen könnte man ihn im Kopf haben, aber ich habe den gerade nicht vor Augen, den Namen.
Ist auch irgendjemand, der das jetzt hört, wird so richtig wütend sagen, ey, wie könnt ihr das nicht wissen? Und dann schreibt die Person uns dann irgendwie bei Instagram und niemand wird es lesen. Spaß.
Natürlich. Niemals.
Ihr kennt ja gar nicht, ich habe die App nicht installiert, du auch nicht, wir bekommst ja gar nicht mit.
Installiert habe ich sie tatsächlich, doch für die, ach, für unsere. Ja, ich mache ja immer unsere Podcast-Ankündigung immer noch, die mache ich noch brav.
Lädst du
die
mal extra runter?
Nein, ich bin nicht du. Ich habe die immer so im Hintergrund. Strange. Und dann gehe ich immer über die Suche und dann mache ich das immer und so weiter und so fort. Wir haben eben, bevor wir bevor wir gestartet haben mit dem Podcast, ein bisschen über deine Arbeit und so gesprochen. Und da haben wir so ein bisschen über Arbeitgeber und so weiter. Und das ist eben mit dem Feiertag ja auch. Ich habe heute nur eine Sache auf meiner Liste, die ich mir so, ich habe es jetzt immer voll so gemacht, dass ich mir quasi immer für den Montag schon diesen Podcast-Erinnerung-Eintrag mache. Und dann trage ich mir einfach unter der Woche immer so die Sachen ein, die mir so einfallen, damit ich da mal dran denke, weil mein Gedächtnis einfach zu schlecht ist. Und ich habe mir nur eine Sache aufgeschrieben diesmal. Und die ist von gestern, also ist jetzt nicht so mega weit lang her. Und zwar ging es da eben genau um Arbeitgeber. Und zwar wir können jetzt die Unterrichtsverteilung anfragen. Also das heißt, wir können jetzt sehen, was wir für Unterricht im nächsten Schuljahr haben. So geplant, wenn alles gut geht. Klar kann immer irgendwer schwanger werden oder krank und dann muss man einspringen und so, genau. Und ich weiß jetzt, dass ich quasi eine 8. Klasse kriege und meinen Pedal-LK weitermache und that's it. Weil es gibt im Schulsystem ja immer so Entlastungsstunden und keine Ahnung was, wenn du zu viel arbeitest, quasi wie so ein Überstundensystem, aber halt von der Schule gebaut. Das heißt, das ist nicht irgendwie so offiziell, sondern die Schule hat irgendwie so und so viel Stunden und die kann sie überlegen, wie sie die verteilt. Und die meisten Schulen verteilen die quasi nach Korrekturen. Also wenn du viele Korrekturen hast, kriegst du so Entlastungsstunden oder für so Ämter, wie zum Beispiel, wenn du in der Steuergruppe mitarbeitest, kriegst du eine Viertelstunde. Wenn du in der SV-Lehrer bringt dir eine Entlastungsstunde sozusagen. Und dadurch häuft sich bei mir immer relativ viel an, weil Pedder immer viel Korrektur ist und war mit den Riesenkursen quasi im Abi, was super viele Punkte bringt. SV-Lehrer eine Stunde. Und ich habe ja reduziert auf 20 Stunden. Deswegen habe ich immer relativ viele Punkte da. Und ich hatte jetzt quasi 4 Überstunden sozusagen und die müssen halt irgendwie abgebaut werden. Und da haben wir aber beide gesagt, so irgendwie ist es blöd, wenn ich jetzt auf einmal diese 4 Stunden wegarbeite, weil dann habe ich nur 5 Stunden am HBG und dann bin ich so, weiß ich nicht, irgendwie ist man dann so gar nicht da. Irgendwie ist das blöd, deswegen bauen wir es jetzt so nacheinander ab. Und dann, worauf ich hinaus möchte, in dem Zug hat er nochmal so irgendwie süffisant durch die Blume gefragt. Also genau, das war letzten Freitag und heute quasi die
beiden Momente. Wer hat gefragt? Wer hat
Schulleiter.
Gefragt?
Ah, ja. Okay. Und meinte dann so, aber in so einer total sympathischen Art so, ja, haben Sie eigentlich vor, wenn sie jetzt dann ganz hier sind in 2 Jahren, dann wieder auf die volle Stundenzahl zu gehen? Und ich war so, nee. Und er war so, ach so, ja, Gen Z und so, ne? Und dann war ich so, ich glaube, das bin ich gar nicht. Und dann war ich so, ja, weiß ich auch nicht, wie nennt man die denn nochmal? Also total mir so spaßig irgendwie ins Gespräch gekommen. Aber das war so der erste durch die Blume so, ah ja, sie wollen also nicht arbeiten. Und dann heute, genau, also Freitag haben wir es irgendwie gesehen und heute war das mit der UV ja Fragen. Und da war ich wieder da und dann hat er so gesagt so, ja, und sie wollen immer noch nicht mehr arbeiten, richtig? Und ich war so, Es geht nicht um nicht mehr arbeiten. Ich habe es schon 100-mal erklärt, so wie mein System quasi funktioniert. Aber fand ich ganz witzig, weil ich dachte mir auf der einen Seite, ich glaube, dass viele Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer das, glaube ich, nicht so cool fänden. Also weil das ja einem schon das Gewissen geben kann, so, was hat der für ein Bild von mir? Arbeite ich nicht genug? Und keine Ahnung, muss ich mehr arbeiten? Da ist aber das Gute, dass ja ich für mich schon immer das so fest verankert habe, dass diese 20 Stunden für mich vollkommen cool sind so und auch für mich eine gute Begründung und ich bin einfach total sicher in meinem Denken und Auftreten. Deswegen kann ich da total mit ihm drüber scherzen so und deswegen ist das vollkommen in Ordnung. Aber da hat man wieder, finde ich, gemerkt, wie schwierig das sozusagen für den Arbeitgeber sein kann, Leute dazu zu kriegen, mehr zu arbeiten quasi. Also, ne, wenn wir jetzt sagen, diese Generation, was man immer so liest, so, ne, dass halt Leute weniger arbeiten, weil, ne, 4-Tage-Woche haben wir schon drüber gesprochen und keine Ahnung was so. Und ich ja ganz häufig so für mich dann meine Perspektive und so Arbeitnehmerperspektiven aus meiner Sicht denke und ich mir so, ja, ist doch voll chillig, ist doch voll geil, ich will das so machen und so. Und man muss ja auch sagen, man verzichtet ja auch irgendwie auf Geld und Pension später und so, ne. Also man erkauft sich das ja schon, ist ja nicht einfach, als würde man rumchillen. Klar. Aber man merkt, glaube ich, dann doch, dass das für Arbeitgeber, wenn das jetzt alle so machen, nicht so super leicht ist manchmal, weil ich bin mir gar nicht sicher, wie das verrechnet wird, ob du dann, du kriegst ja immer Stellen zugewiesen für eine gewisse Auslastung deines Kollegiums. Also wir sind jetzt gerade irgendwie bei 102% oder so. Das heißt, wir kriegen keine neuen Stellen. Wenn wir bei 90% sind, kriegen wir Stellen. So ist das System quasi. Und ich weiß gar nicht genau, wie Teilzeitkräfte da reinzählen sozusagen. Weil theoretisch kann ich ja jederzeit erhöhen. Und das würde das System ja sprengen. Verstehst du, was ich meine? Weil wenn wir jetzt, angenommen, wir haben irgendwie jetzt 100 Lehrer und alle arbeiten 15 Stunden. So, da hätten wir vielleicht eine Auslastung von 65%. Das heißt, wir würden ganz viele Leute einstellen. Und auf einmal im nächsten Jahr erhöhen alle wieder auf 25 Stunden. Dann sind wir ja bei einer Auslastung von 150%. Und das kann ja irgendwie nicht funktionieren. Das heißt, wahrscheinlich sind wir Teilzeitkräfte nicht so geil fürs System. Ist mir aufgefallen.
Ja, das ist halt, nochmal, das System Schule ist halt sehr, wie soll ich sagen, speziell, würde ich auch nochmal sagen.
Genau.
Also es läuft ja woanders halt nicht so ab. Und du hast halt auch sehr viele, wie soll ich sagen, dann auch den Luxus, dass du ja hin und her wechseln kannst, konntest, zu gewissen Grad, also von Vollzeit zu Teilzeit, von Teilzeit wieder zurück. Das sind ja da diese Ansprüche, die gesetzlichen, die dir dann auch zugesprochen werden. Das macht die Planung halt maximal schwierig, weil du ja auch nicht, ich glaube, das öffnet halt dann diese Notwendigkeit für, okay, dann müssen wir halt dann aber zwischen Schulen halt mehr umschieben, in Anführungszeichen, weil, ne, weil, wie du sagst, sonst hast du einfach mal 150% Kapazität. Und die andere Schule hat 50. Also idealerweise sagst du halt, okay, ihr geht dann dahin. Und dann hast du noch diese ganze Regelung von, ah ja, aber ich kann die Leute ja gar nicht dahin tun, weil die haben ja irgendwie ortsbedingt irgendwelche komischen Sonderregelungen. Macht's halt maximal schwierig.
Ja, dann habe ich mir gedacht, das ist dann irgendwie, also weil ich vorher das immer so von mir abgestoßen habe, dass das irgendwie so egoistisch ist, wenn man so in Teilzeit geht, weil ich immer so dachte, naja, irgendwie habe ich für mich da gute Erklärungen gedacht, so, vielleicht akzeptiere ich einfach, dass es egoistisch ist. Und vielleicht ist es okay für mich. Also, vielleicht, also, weil ich glaube, ich denke relativ selten so in solchen Bereichen so nur an mich. Aber da denke ich quasi nur an mich in erster Instanz. Aber die zweite Instanz, die für mich ja dann auch irgendwie so die Rechtfertigung für mein Gewissen auch ist, ist ja dann dieses, ich merke, dass ich dadurch besser in der Schule bin, bessere Lehrer bin, mehr da bin, mehr Zeit mir für Schule nehme und so weiter. Und wenn man jetzt mal ganz klar die Stunden aufzeichnen würde, arbeite ich auf jeden Fall wie ein Vollzeitlehrer sozusagen. Nicht zwingend in Unterrichtsstunden sozusagen, aber in die Zeit, die ich in der Schule bin und so weiter. Weswegen ja viele Lehrerinnen und Lehrer auch sagen, ja, ist eigentlich dumm, in Teilzeit zu gehen, weil du arbeitest eigentlich eh Vollzeit, aber verdienst halt weniger Geld. Aber für mich sind es ja eben diese Stunden, die dazwischen sozusagen, die ich irgendwie wichtig und cool finde. Ja, ist irgendwie, ja.
Ich würde aber dann sagen, ich finde, ich finde, da muss man, also da kannst du für dich auch ruhigen Gewissens trennen zwischen, ja, ist das System, macht es dann für alle anderen, also es macht es dann für alle andere schwieriger, wenn du deine Option der Teilzeit dann wählst oder andere das dann auch tun.
Mhm.
Gleichzeitig ist es ja nicht, dass du quasi weder einen faktischen noch einen moralischen Vertrag brichst gegenüber dem Rest, den du gar nicht hast, sondern das System ist etwas, was geändert werden muss. Also die Spielregeln für alle anderen müssten quasi angepasst werden oder für alle insgesamt und nicht deine Entscheidung, ob du jetzt quasi die Option, die dir zugestanden wird, ob du sie nutzt oder nicht. Deswegen würde ich mich dann quasi davon so ein bisschen freimachen und sagen, ich fühle mich jetzt nicht schlecht oder ich habe dazu kein schlechtes Gewissen. Weil im Grunde genommen kann ich ja nichts dafür, dass die Regeln so gemacht sind, wie sie sind. Ich nehme sie nur an oder lass sie halt oder nehme sie halt nicht an. Ich finde halt, da fände es auch, wie soll ich sagen, wenn da jetzt jemand kommen würde, jetzt weiß ich nicht, von der Regierung oder von der Schulleitung sagen würde, ja, aber Herr Belzer, wie können Sie denn, Sie sind ja, Sie verhalten sich ja voll assi gegenüber dem Rest, dann würde ich sagen, nein, ihr habt ein scheiß System gebaut, löst das Problem nicht bei mir, sondern löst es, wo es entstanden ist. Ja. Und ich weiß nicht, wer da ein bisschen abgebrühter der Hinsicht würde einfach sagen, juckt mich nicht.
Ja.
Weil im Grunde genommen, wie gesagt, du kannst ja, also sonst fängst du halt an, wo hörst du halt auf, ne? Welche quasi Probleme saugst du dann noch in dich auf und versuchst sie mitzulösen, obwohl sie gar nicht aus dir Stimmt. quasi stammen, in der Hinsicht. Also ich wäre da ganz entspannt.
Und wieder gilt, don't hate the player, hate Jesus.
Genau, weil Jesus hat das Schulsystem
ja.
nach Deutschland gebracht.
Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass das eben bei vielen Lehrerinnen und Lehrern auf das Gewissen drückt. Also, weil man fragt sich ja manchmal so, ne, warum ist diese Burnout-Quote so hoch? Warum spüren Lehrerinnen und Lehrer so viel Belastung und so? Ich könnte mir vorstellen, dass das für viele nicht so leicht eben ist zu akzeptieren. Dieses, okay, ich arbeite zu viel für mich, für mein Empfinden, aber ich will nicht reduzieren, weil dann tue ich ja den anderen, die leiden dann darunter oder irgendwie geht es nicht und ich will nicht jemandem zur Last fallen und dadurch bleiben sie in dieser Spirale und denen geht es immer schlechter und so weiter und so fort. Deswegen bin ich wirklich ganz froh, dass ich diese Gedanken einfach gar nicht habe. also wirklich so gar nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht eine Erklärung wäre, warum dann manche Leute so krank im System werden, so vielleicht.
Ja klar, weil du hast ja gewisse Grad schon das Dilemma, weil du halt weißt, dass das Problem quasi nicht gelöst, sondern nur auf andere wegverteilt wird quasi. Und das, wenn du mit den Leuten dann tagtäglich dann im Lehrerzimmer sitzt und dann halt merkst, ja okay, die anderen halt schwimmen gerade, weil die halt eben irgendwie mehr Arbeit haben, weil ich die Option gezogen habe, dann fühlst du natürlich mit denen und denkst dir so, scheiße, ich könnte euch jetzt entlasten, wenn ich jetzt wieder Rückschritt mache. Aber nochmal, das ist ja nicht, das Problem ist ja nicht, dass, also, das Problem ist ja dann quasi, dass kein Ersatz gefunden wird, der diese Lücke auffüllt. Und das Problem kann auch gelöst werden, indem man halt sagt, ja, dann kann man halt eben nur mit Vorlaufzeit von 5 Jahren wieder auf Vollzeit hochstocken. Dann hast du das Planungsproblem irgendwie verkleinert zu gewissen Grad, dann hast du nicht diese Kapazitätsschwankungen. Und dann wiederum kannst du halt auch anders einstellen. Dann kannst du halt wiederum dafür sorgen, dass halt eben nicht diese Lücken entstehen, die von allen dann aufgefangen werden müssen. Also es führt für mich immer wieder dazu zurück, dass mir der Schlechtsgewissen ist, ehrt ein. Das macht einen irgendwie, zeigt einen, wie, dass man halt empathisch ist und dass man mitfühlt. Aber das Problem ist, wie gesagt, nicht, dass man in Teilzeit geht, sondern das Problem ist halt, dass diese Kapazitätsplanung halt vor und hinten nicht funktioniert und durch Teilzeit halt ja erschwert wird. Aber da müsste man sich überlegen, sind diese Teilzeitregelungen denn angemessen für den Kontext, in dem man ist? Wahrscheinlich die Antwort dann, das ist das, was man ja auch mitbekommt so ein bisschen. Ja, Teilzeit ist jetzt nicht mehr so für alle cool immer. Und ja. Also das hat man wahrscheinlich selbst dann auch gemerkt. Ja.
Wahrscheinlich. Und ich habe heute war ich noch so da, kurz davor sozusagen, nee, also eigentlich wollte ich noch weiter reduzieren.
Also, ja klar, wahrscheinlich geht das jetzt nicht mehr ohne weiteres, aber
Nee, es geht noch. Also ich glaube, es würde in meinem Fall noch gehen. Ich habe meine Teilzeit ja bestätigt bekommen für diese ganzen Laufzeit der Vorgesstelle, weil ich reingeschrieben habe, die Begründung so, Vorgesstelle ist halt Arsch, lässt mich in Ruhe. So, und dann haben die gesagt, ja okay, sie haben die 5 Jahre, hier haben sie Ruhe. Das war halt ganz geil für mich, dass ich nicht jedes halbe Jahr neu beantragen muss. Aber es gibt so mehrere Komponenten, die da irgendwie reinspielen. Also das erste war ja sowas wie das Sabbatjahr, haben wir schon mal kurz drüber gesprochen, glaube ich. Wenn ich das jetzt beantragen würde, würde ich das in 10 Jahren oder so haben. So, also weil halt so viele Lehrerinnen und Lehrer schon dran sind sozusagen. Also die haben die schon bestätigt bekommen und du kannst als Schule, also sagt dann glaube ich jede Schule für sich, aber unsere Schule hat gesagt so maximal 2 pro Jahr oder einer pro Jahr sogar und dann kann man sich so in die Reihe stellen quasi, ne?
Ja,
das heißt, das Problem wäre aber jetzt, wenn ich jetzt ansparen würde für in 11 Jahren, dann sagen wir mal, dann würde es bedeuten, dass meine Gehaltsstufe und meine Teilzeit quasi gefreezed wird, weil ich ja dann anspare. Dann würde ich ja quasi ein Zehntel oder so meines Gehaltes quasi einsparen. Das heißt, ich kann innerhalb dieser Ansparphase kann ich nicht meine Stundenzahl verändern, weil die das ja neu berechnen müssten. Keine Ahnung, was der Grund ist sozusagen. Aber irgendwie ist es dann so. Das heißt, auf der einen Seite kannst du das eben jetzt ausnutzen als Freeze im Sinne von, Teilzeit wird nicht mehr bewilligt. Ich habe gerade Teilzeit. Ich beantrage ein Sabbatjahr, damit meine Teilzeit 10 Jahre bestätigt ist sozusagen. Machen manche Leute quasi. Andererseits ist es für mich halt irgendwie blöd, weil ich so denke, irgendwann hätte ich schon Bock, so ein Sabbatjahr zu machen. Ich finde es schon irgendwie eine coole Vorstellung, einfach mal so ein Jahr einfach raus zu sein. Finde ich einfach cool, wenn das eben möglich ist sozusagen im System. Ja. Finde das irgendwie ein ganz cooles Ding. Aber ich habe keinen Bock, jetzt 10 Jahre festzulegen, dass ich 20 oder wie viele Stunden auch immer arbeite. Weil wenn Kids da sind, bin ich der Erste, der sagt, hallo, halbe Stelle, was geht ab? So. Und wenn dann auf einmal es heißt, du hast dein Sabbatjahr in 7 Jahren, du kannst jetzt leider nicht auf eine halbe Stelle runtergehen, dann würde ich sagen, ja, leck mich am Arsch. Also, ich bin mir sicher, wahrscheinlich, wenn man sich da genau beschäftigt, gibt es wahrscheinlich dann so Exit-Pläne, so nach dem Motto, okay, du kannst das Sabbatjahr einfach kippen und dann hast du es einfach nicht mehr so und dann musst du neu ansparen und so. Das gibt's bestimmt. Aber ja, ich wollte nur mal einen kleinen Einblick geben in die Verworrenheit des Beamtensystems, weil wir ja gestern auch so ein bisschen darüber gesprochen haben, über Versicherung, Beihilfe und so weiter.
Ja, ja, ich meine, es ist halt, ich glaube, das ist halt dann wieder immer wieder so eine Typfrage, ne, weil ich so mit Leuten in der Vergangenheit geredet habe, die gesagt haben, ich kann mir nichts Cooleres vorstellen als diese Gewissheit und Sicherheit und Planbarkeit. Mhm. Und wenn ich das halt für mich hören würde und mir sagen, ich müsste da irgendwie dieses System, ich würde nach 3 Tagen würde ich mich halt fühlen, als wäre ich im Gefängnis. Also, gar nicht, weil es so schlimm ist, sondern weil ich einfach, ich weiß gar nicht, was ein CD-Jahr ist. Und in 10 Jahren kann für mich so viel passieren. Also überhaupt so in diesen Dimensionen quasi beruflich zu planen, ist für mich so eine unmögliche Aufgabe. Mhm. Also ich würde es hinkriegen, aber es wird sich nicht gut anfühlen für mich.
Ja.
Also das ist daher, ich kann es nachvollziehen, warum Leute sagen, ich finde es voll geil und ich mag das System und ich finde diese Gewissheit und Ruhe und Sicherheit und Planbarkeit super. Mhm. Für mich wäre es aber so, als würde ich so eine Vorschau in mein zukünftiges Leben bekommen und es würde quasi den Weg einmal ebnen und danach gibt es aber links und rechts nichts mehr und ich würde diesen Tunnel einfach langlaufen. Mhm. Ewige Tunnel.
Und wir wissen, dass du dann sehr schnell aus diesem System raus wärst.
Ja, wahrscheinlich dann nicht mehr, weil das ist die Alternative. Weiß
ich
nicht.
Aber ja, ich zum Beispiel, ich wäre sofort dabei, wenn die sagen würden, in 3 Jahren ist ein Sabbatjahr, dann würde ich sagen, okay, 3 Jahre finde ich eine coole Zeitspanne, das kann ich mir gut vorstellen, in 3 Jahren
das kann ich planen
und so. Aber ich finde so 10 Jahre ist irgendwie crazy und das finde ich irgendwie doof. Deswegen, ich bin mal gespannt, wie sich das so weiterentwickelt. Ja.
Weil, jetzt mal nur ganz kurz, ein Sabbatjahr, das dient ja im Grunde genommen oft ja auch einem bestimmten Zweck. Mhm. Sei es jetzt vielleicht auch, ne, man plant Familie oder man macht eine Weltreise oder man möchte irgendwie irgendwas tun. Du sitzt ja nicht dieses Jahr und sagst dir so, ja, heute ist der 1. Mai, morgen ist der 2. Mai.
World of Warcraft Addon kommt raus, ne?
Ja, aber wer weiß denn, ob du in 10 Jahren, das Jahr in 10 Jahren, das perfekte, vom Timing her, das ist, was dir die Weltreise oder was auch immer ermöglicht. Stell dir vor, du hast gerade diesem Jahr wieder eine Pandemie.
Covid-Sabbatjahr, ja.
Was sagst du dann? Ja, ich schieb das nochmal im Jahr. Nee, geht nicht mehr. Du musst dich neu anstellen in der Liste. Du musst wieder 10 Jahre warten. Mhm. Und dann bist du vielleicht tot. Mhm. Nur mal so, als Idee.
Ja, also deswegen, ich finde es auch total blöd. Also natürlich ist es so Jammern auf hohem Niveau, weil man ja überhaupt die Möglichkeit erst hat. Ist ja schon irgendwie cool, dass es sowas quasi gibt. Aber gleichzeitig hast du ja eben auch nicht dieses, naja gut, ich kündige und such mir dann in einem Jahr einen neuen Job, das hast du halt im Lehrberuf nicht. So, das heißt, du hast die Option sozusagen quasi sonst nicht dir mal so ein Jahr Auszeit zu nehmen. Und ich glaube, so Sabbaticals kennt man ja mittlerweile auch aus anderen Berufen, oder? Das ist jetzt nicht so ein Beamtending, oder? Das gibt's
Standard. Ne? Ja. Also, nein, nicht Standard, aber also in bestimmten Branchen ist das gar kein Ding mehr, tatsächlich. Mhm. Also, ich weiß noch, als bei meinem letzten Arbeitgeber, da war das so, bin ich gerade gegangen, da wurde das eingeführt. Also, da war es so, ab jetzt könnt ihr, weiß ich, wie die Regelung war, aber könnt ihr euch irgendwie Monate, ein Jahr, was auch immer, für euch irgendwie auch frei pausieren quasi, dann wiederkommen. Ja. Auch das ist jetzt, ich finde, das ist halt, ich glaube, was halt auch gerade so, also mein Gefühl sagt mir, all diese Dinge, die man heute so, also teils auch, wo wir jetzt hier sitzen und sagen, das ist aber nicht so geil und bla bla. Ich glaube, in ein paar Jahren gucken wir drauf und sagen, oh, war schon Luxus.
Dass es diese Option gab, meinst du?
Ja, ich glaube schon, weil ich glaube, was man halt jetzt irgendwie auch unterschätzt, und ich glaube, das war so, man hat ja immer so bestimmte so Phasen in so einem Markt wie dem Arbeitsmarkt, die sind dann eher so pro Arbeitgeber oder pro Arbeitnehmer, und das schwankt ja dann teilweise, je nachdem, wie die Situation halt so ist.
Mhm.
Und ich glaube, da haben wir drüber gesprochen, als ich damals irgendwie, ich glaube, bei der Bank noch war, und dann im Anschluss, da habe ich, glaube ich, zu dir gesagt, es ist gerade so geil, weil das super der arbeitnehmerfreundliche Markt ist.
Mhm.
Weil du hast viel zu wenig neues Frischfleisch, was quasi aus den Universitäten kommt, und viel zu viel Bedarf, gerade in bestimmten Bereichen. Gerade alles, was mit IT zu tun hat, ne? Jeder sucht Hände, ringt Informatik, aber auch im Handwerk. Du hast viel zu viele Leute, die sagen, ich brauche jemanden, ich will meinen Betrieb irgendwie aufstocken, aber mir fehlen die Leute. Das heißt, man wurde komplett verwöhnt. Mit dir, du hast so viele Stellenmöglichkeiten, du kriegst das geschenkt und Date-Benefit ist noch hinterhergeworfen und das, jedes und Remote, Homeoffice, alles cool. Aber, wenn jetzt aber insgesamt gerade, und das merkst du halt so, die Wirtschaft abkühlt und es wird also so ein bisschen normaler als diese letzten 10 Jahre Happy Halloween mit quasi keine Zinsen und Geld ist endlich da, merkst du jetzt auf einmal so ein bisschen das Pendel wieder zurückschwingt und jetzt die Arbeitgeber jetzt wieder ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, Verhandlungsbasis haben, weil die können jetzt auch sagen, hey, ich habe gerade mehr Bewerber als Stellen, ergo, ich muss dieses Benefit nicht mehr anbieten, ich kann das streichen und ich kann alle wieder zurück ins Office fordern. Und ich glaube halt, wie gesagt, dass das so jetzt so ein Blip in den letzten Jahren war, so zeitliche Ausnahme quasi, wo wir jetzt alle diese luxuriöse Situation von Sabbatjahr und sowas alles hatten. Das wird nicht verschwinden, aber was jetzt die Frage ist halt, okay, wie geht das dann jetzt weiter in der Zukunft, ne? Mhm. Ist sowas wie eine Jobgarantie, was man halt so kennt, weil es de facto so ist, jeder, der irgendwie halbwegs irgendwas kann, kriegt irgendwie einen Job. Ist das dann auch das Bild für die Zukunft, ne? Oder erleben wir so einen Umbruch, wo halt jetzt neue Stellen, neue Jobs geschaffen werden, andere fallen weg, ne? Und ich glaube halt, dass mein Bauchgefühl sagt mir, es war schon so eine Ausnahme, ein cooler Luxus, und ich würde jetzt einfach nie damit planen, dass das in den nächsten Jahren auch so bleibt. Und deswegen glaube ich, dieses Thema Gen Z will nicht arbeiten. Ich glaube, das ist halt so, ja, weil es ging, aber vielleicht geht es auch irgendwann nicht mehr. So, ne, diese ganzen, den ganzen Luxus, den man halt jetzt so zu schätzen gelernt hat und den man so gerne auch für sich haben möchte.
Ne? Ja, ich bin da ja so ein bisschen gespannt, weil ich weiß gar nicht, ob man das so fest sagen kann, weil, also, angenommen, wir gehen jetzt davon aus, wir gehen das Klischee mit und sagen, okay, Gen Z hat irgendwie, will nicht, aber ist ja immer so
das Klischee. Achso, nee, das Klischee wollte ich gar nicht unterschreiben. Ich wollte sagen, als im Sinne von als Sinnbild für Menschen, die einfach sagen können, ich will gar nicht so viel arbeiten, ich will gar nicht so viel tun, weil es eben geht. Also egal welche Generation.
Genau, aber darauf möchte ich quasi hinaus. Also ich nehme mich ja jetzt einfach mit da rein. So jemand, der sagt, okay, mein Anspruch an Arbeit ist quasi, dass sie irgendwie Arbeit ist und die ist ein Teil von meinem Leben, aber nicht mein Leben. Und es gab ja Zeiten, wo klar war, dein Job ist dein Leben, so ungefähr, so ein bisschen, so, diese Extreme. Und wenn jetzt aber so eine ganze Generation sozusagen so groß geworden ist und gesagt hat, okay, ich bin mit der Fatboyisierung von Arbeitgebern quasi groß geworden und ich verlange meinen gratis Obstkorb in der Mittagspause und keine Ahnung was, dann ist halt, das die Frage stellt sich mir gerade, Henne und Ei, also kann der Arbeitgeber quasi, hat der wirklich so viele Leute dann irgendwann, wenn alle so denken, ah, ein Arbeitgeber muss mir bestimmte Dinge bieten und wenn die Arbeitgeber das nicht bieten, na gut, dann haben sie auch nicht genug Leute, um zu pressuren und zu sagen, naja, es gibt genug, aber wenn es halt genug Leute gibt, die quasi für die Voraussetzungen des Arbeitgebers arbeiten wollen, dann haben sie genau diesen Pressure-Punkt. Und ich kann nicht so richtig einschätzen, wie es da gerade aussieht. Also ob die Leute dann, also im Prinzip könnte man ja sagen, je verzweifelter die Leute sind, desto besser ist es für den Arbeitgeber, also so ganz einfach gesagt, desto eher kann der die für geringeres Geld anstellen, desto eher, ne, muss der sich weniger Mühe geben. Jetzt gar nicht, dass er irgendwie böse und gemein ist, aber muss sich weniger Mühe geben. Und je mehr Ansprüche die haben und jetzt je besser es denen geht, desto mehr muss er denen bieten. Und ich kann das gar nicht einschätzen, wie es gerade so ist. Irgendwie bin ich da nicht so drin bei jungen Arbeitnehmern, so wenn die vom Abi kommen, so. Ich weiß nicht so genau.
Ich glaube, das kannst du halt auch nicht pauschal sagen, aber was, also im Sinne von, wie ist das jetzt denn für alle? Ich glaube, das ist so, ich glaube, je nachdem, wo du gerade fragst, in welcher Branche, in welchem Unternehmen, wirst du halt ganz andere Antworten bekommen. Was wir auf jeden Fall, was du halt jetzt in den letzten Jahren gesehen hast, ist, dass halt zum Beispiel dieser ganze, ich arbeite von zu Hause aus, dass das quasi so als mittlerweile fast schon, weiß ich nicht, mindestens mal zu 50%, nicht sogar mehr, so vom Bauchgefühl her wieder zurückgegangen ist. Im Sinne von Unternehmen, die gesagt haben, ja, wir müssen das irgendwie hinkriegen, haben sie gesagt, nee, wir müssen gar nichts, alle zurück ins Büro. Das merkst du schon mal, dass das irgendwie so eine Kehrtwende irgendwie war, auch von also man hat gesagt, das ist eigentlich die Zukunft, dann hat man jetzt gemerkt, ah, vielleicht ist es doch nicht so die Zukunft mehr, vielleicht war es nur so eine Ausnahme. Dann glaube ich, je nachdem, wie gesagt, wo du jetzt gerade anklopfst, merkst du halt, dass da total viele Stellen auch abgebaut werden. Das heißt, viele Menschen, sich auch sicher gefühlt haben in ihrem Job, ne, und jetzt auch gerade im Bereich Tech, wo man gesagt hat, ja, denen geht's doch gut, ne, also Google, Facebook und so an, die haben ja genug Kohle. Trotzdem schmeißen die halt reihenweise Leute raus, weil die gemerkt haben, so, was machen die eigentlich den ganzen Tag? Und ich glaube, wenn du halt in so einer Realität auf einmal aufwachst, dass du merkst, hey, erstmal muss ich wieder ins Büro, es gibt diese Remote-Jobs einfach nicht mehr für mich und ich habe jetzt quasi meinen Job auch gerade verloren vielleicht und muss jetzt was Neues suchen. Aber es gibt jetzt gar nicht mehr so viele neue Jobs, die gerade auf mich warten. Dann ist das so ein Realitätsschock, glaube ich, weil du halt davor halt die ganze Zeit diesen Luxus hattest, so, hey, ich kann was und eigentlich gibt es genug Stellen, worauf ich bewerben kann. Jetzt musst du überlegen, so, oh, gibt es jetzt auf einmal nicht mehr und so weiter und so fort. Und ich glaube halt, das ist halt so was jetzt schon sichtbar war die letzten Monate. Jetzt auch im realen Arbeitsmarkt, dass einfach Stellen gestrichen werden oder halt einfach Stellen reduziert werden oder es keine neuen offenen Stellen gibt. Was ja auch so cool ist, so eine Art dieses Hiring-Freeze-Thema, wo auf einmal Unternehmen sagen, die stellen jetzt keine Leute mehr ein.
Ja.
Und das ist halt für mich jetzt gerade eine andere Realität als für andere Unternehmen. Also wenn zum Beispiel Facebook sagt, wir stellen jetzt niemanden mehr ein für die nächsten 9 Monate, dann gibt es auf der Facebook-Jobseite einfach keine neuen Stellen. Da kannst du dich nicht drauf bewerben. Aber du kannst zum Beispiel bei Modage bewerben, weil wir stellen jetzt gerade Leute ein. Das meine ich mit das meine ich halt mit, je nachdem, wo du guckst, aber Facebook hat halt eine andere Stückzahl Marge. Anzahl als Stellen. Wenn in der Regel so 1000 Leute am Tag einstellen, dann sind es andere Unternehmen, die machen vielleicht nur 2, 3. Mhm. Also das heißt, insgesamt hast du so einen Rückgang, den du mal siehst. Ich glaube halt, wie gesagt, je nachdem, wo du halt schaust, ich glaube, für viele Bereiche ist das wie so eine Art also böses Erwachen. Und gerade auch so das habe ich jetzt so für mich persönlich gemerkt, im Bereich Marketing, komischerweise, weil ich einfach wahrscheinlich das mitbekomme, viele Menschen, die irgendwo im Marketing, egal wo, arbeiten, die bekommen gerade sehr, sehr kalte Füße.
Okay.
Was daran liegt, dass zum einen, die Jobperspektiven oder halt die soll ich sagen, Entwicklungspfade jetzt nicht mehr so gegeben sind, wo es vorher zum Beispiel, also wo du vor ein paar Jahren noch wusstest, okay, ich mache jetzt, ne, wir stellen immer weiter Leute ein, Team wird immer größer, ich kann vielleicht da mal Teamleitung werden, dann kann ich vielleicht irgendwie da die Abteilung übernehmen und so weiter.
Mhm.
Wenn du jetzt so eine Situation hast, wo du gesagt hast, okay, stopp, wir machen jetzt keinen, wir haben nicht mehr den Wachstumsmodus an, dann bleibt das Team so, wie es ist und dann vergeht dir deine vielleicht Aussicht auf eine Gehaltserhöhung, weil du halt eben keine Teamleiterstelle bekommen kannst.
Ich habe noch nicht ganz den Schwung zum Marketing verstanden.
Das ist das, was ich gerade einfach so ein bisschen mehr spüre, weil ich einfach mit Menschen viel umgeben bin, die irgendwo im Marketing
arbeiten. Weil ich dachte, das betrifft wahrscheinlich viele.
Das betrifft auch andere, genau. Aber speziell im Marketing ist das. Weil einfach, und das ist halt so nicht so ein super sichtbares Ding, aber wenn dir einfach, wie gesagt, du planst dein Leben, du sagst, hey, ich will Karriere machen, ich will da irgendwie so Stellen aufsteigen und auf einmal siehst du keine Perspektive mehr, sondern du kannst davon ausgehen, du kriegst vielleicht hier und da mal eine Gehaltserhöhung, Inflationsausgleich, klar, aber du hast jetzt also der Rest ist so ein bisschen flat. Da
kommt wie im Lehrerberuf.
Ja, genau, aber da ist es von vornherein.
Ja, klar, quasi dann kaufst du es ein. Ja.
Die Erwartungshaltung und da ist auf einmal so, die nimmt jemand so ein bisschen die Perspektive und dann siehst du halt, okay, es werden Stellen gestrichen und dann ist ja die Frage, oh, bin ich die Nächste? Person, die gestrichen wird. Und das heißt, und dann ist halt auch die Frage, okay, wird es woanders neue Stellen geben in diesem Bereich? Und ich glaube halt, oft hast du so Phänomene sind ziemlich zyklisch. Also wenn jetzt gerade so, weiß ich nicht, die ganzen Konsumentenmarken, egal ob das, also alles, wo wir zwei jetzt bei DM irgendwas einkaufen, egal ob das jetzt irgendwie eine Creme ist oder ein Zahnbürstenhersteller oder Rasierer, was auch immer. Also alles, wo die Leute als erstes sparen, wenn es ein bisschen enger wird. Da hast du quasi kollektiv so eine Art, so ein also Gleichschritt quasi, wenn alles gleichzeitig trifft. Also wenn du so ein eigenes Verhalten mal reflektierst, wenn du sagst, okay, irgendwie weiß ich nicht, Geld wird ein bisschen knapper, dann sagst du direkt, okay, wo kann ich sparen? Okay, du kannst Urlaub, kannst du einsparen, du kannst Essen gehen einsparen und du kaufst vielleicht nicht die teurere Creme, sondern die günstigere oder gehst, ne?
Oder gar keine
und das
keine
sind
Creme.
So die, oder gar keine Creme, wie auch immer. Und das sind halt so die Dinge, die halt irgendwie alle gleichzeitig, und das ist aber dein Spezialgebiet im Zweifel. Du bist halt gut im Vermarkten von Konsumentenprodukten. Du kannst Nivea-Creme verkaufen, du kannst also Deo an den Mann bringen, was auch immer. Und das, und auf einmal haben alle den gleichen Struggle, weil halt eben so die Wirtschaft so abkühlt und dann merkst du halt, wie auf einmal halt dieses, das meine ich halt, ich sag nicht, dass es auf einmal jetzt irgendwie ein ganz schlimmes Szenario wird, aber alle Menschen, die halt in den letzten 10 Jahren vielleicht ihr Marketingstudium abgeschlossen haben, die letzten 5 Jahre im Marketing gearbeitet haben und nimm das als Beispiel für jede andere Branche, die merken halt so, oh fuck, das ist ja gar nicht so, dass die Marketing-Teams immer größer werden und es ist ja gar nicht so, dass wir immer mehr Budget bekommen, sondern Budgets werden gekappt und so weiter. Und dann bricht hier so ein bisschen so die Planung unter den Füßen weg und dann dir die Frage stellen musst, so, ja, was ist eigentlich meine Perspektive für die Zukunft? Behalte ich meinen Job? Kann ich diese Spezialisierung aufrechterhalten? Ist das überhaupt noch relevant in 5 Jahren? Macht da überhaupt jemand noch Facebook-Marketing oder wird Facebook verboten? Also da kommen so viele so Szenarien plötzlich auf, die du gar nicht geplant hast. Und das ist ein komplettes Kontrastprogramm zum Lehrerberuf, weil da hast du die ultimative Planung und da hast du so jetzt auf einmal so gar keine Planung mehr. Lebst so ein bisschen von dem einen Tag in den nächsten und stellst dir so die Grundsatzfragen, was dein Berufsleben angeht. Und ich glaube halt, dass das jetzt einfach so für Marketing stimmt, das passt aber auch für Vertrieb, das passt auch für Produktentwicklung, das passt sogar für Programmierer gerade, die eben gesagt haben, hey, ich kann ja HTML, so kriege ich immer Job. Vielleicht auch nicht mehr. und ich glaube, das ist halt das, was jetzt, wo ich sage, das wird so ein bisschen die Leute halt so wachrütteln, halt zu sagen, hey, du kannst nicht davon ausgehen, dass alles, was du an coolen Vorteilen genießen konntest letzten Jahre, dass das immer so bleibt. Vielleicht wird es mal wieder so, aber es ist nicht der Standard, sondern es ist eher so eine Ausnahme gewesen in den letzten 10 Jahren in dieser ganzen Wirtschaftswelt, wo einfach alles irgendwie ging.
Das Problem ist, also ich habe so 3 Gedanken gerade. Einmal können wir uns nur kurz merken, einmal gleich noch wegen diesem Tesla lässt diese Supercharger-Leute, will ich mal kurz drüber gucken, weil das ja auch eben gepasst hat. Und das zweite ist jetzt, wo wir auch direkt einsteigen können, dass der beim Lehrerberuf, das witzigerweise, das trifft alles zu, was du gesagt hast, aber das Spannende ist ja, da ist dieser Mangel, den wir gerade beschrieben haben, ist gar nicht dieses Überangebot, sondern was eigentlich den Mangel sozusagen. Und trotzdem muss der Arbeitgeber sich quasi keine, oder, ne, also wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es noch nie gab so viele Abbrecher im Referendariat und keine Ahnung was.
Ja, ja.
Und da ist es ja ganz spannend, dass man daran ja auch sieht, dass ja nie alle Branchen irgendwie gleich laufen, ne? Nie alle reagieren gleich auf irgendwas, was du ja auch genau gesagt hast. Und das, da muss ich gerade dran denken, dass man ja eigentlich dann eben wünschen würde, wenn dieser Mangel da ist, dann muss der Arbeitgeber eigentlich hingehen und sagen, wie mache ich mich attraktiver, damit Leute irgendwie hier reinkommen. Und das beobachten wir da quasi gerade nicht. Und das finde ich ganz spannend, dass da ja eben, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, wollen wir jetzt gar nicht vertiefen, dass da ja eher die gegenteiligen Maßnahmen eingeleitet werden, wie, ne, wir streichen Teilzeit, wo man ja eigentlich denken könnte, okay, wir bieten denen Benefits an, damit die überhaupt ins System kommen, erstmal irgendwie so, ne? Und
Aber das ist das gleiche Modell wie, also ich finde das Modell Schule und das zeigt aber auch, wie manche Unternehmen darauf reagieren. Mhm. Weil nicht jedes Unternehmen oder nicht das System Schule hat jetzt das gleiche Problem wie Unternehmen, die gerade, denen es auch nicht so gut geht, weil deren Produktlandschaft nicht mehr so on vogue ist. Also das Problem Schule ist ja, du hast ja nicht unendlich viel Budget.
Mhm.
Das heißt, grundsätzlich würdest du ja sagen, also wenn es deinem Unternehmen gut geht, kannst du sagen, ja, okay, wir gehören einfach Gehälter um 20%. Das löst das Problem. Da kriegen wir halt mehr Bewerber und dann stocken wir quasi Lehrer auf. System Schule kann das nicht.
Verdient halt
so existiert nicht. Das heißt, du kannst aber auch da, bei vielen Unternehmen ist es ähnlich. Die sagen zum Beispiel, also du bist jetzt irgendein großer Autohersteller. So, bist jetzt aber nicht schnell wachsen, sondern deine Umsätze brechen gerade so ein bisschen weg. Okay, was machst du also? Du kannst jetzt nicht hingehen und sagen, ich erhöhe die Kosten großartig.
Mhm.
Indem ich halt mehr Leute zu mir hole, die halt cool sind. Die kosten auch dann mehr Geld. Das heißt, das kannst du im Zweifel auch nicht. Also fängst du an, quasi auch Dinge zu tun, die deiner Belegschaft gar nicht so gefallen. Passen.
Ja.
Du streichst irgendwelche Bonuszahlungen. Du sagst, ab jetzt müsst ihr mit Lenovo arbeiten, statt mit einem MacBook. Was gar nicht geht, aber gut. Aber du fängst halt an, sagst, ja, vielleicht der extra Urlaubstag, den man so hatte, der ist jetzt gecancelt.
Weihnachtsgeld,
und, etc. So Betriebsfeier ist jetzt auch nicht mehr. Und da merkst du halt so, das ist dann so ein bisschen das gleiche Dilemma, wie halt im System Schule ist. Du kannst halt nicht mehr anbieten, aber du musst halt irgendwas tun. Also streichst du Sachen und machst es eigentlich noch. Also, und dann kommst du in so eine Spirale oft rein. Und das ist halt so schwierig, da wieder rauszubrechen. Weshalb auch viele Unternehmen quasi dann in so eine Art so einen Strudel gelangen und die dann halt Deswegen ist halt immer wichtig, dass man halt, wenn man merkt, dass man schnell Entscheidungen trifft und das nicht hinauszögert. Und das geht halt, wie gesagt, bei manchen Systemen wie Schule geht das halt nicht. Da kannst du nicht mal eben so snappy snap irgendwie mal das System auf links krempeln. Aber wenn du kannst, dann agier halt lieber schnell, und weil dann hast du noch eine Chance, überhaupt irgendwas zu retten. So,
ja, und das Spannende ist ja, genau, ein Unternehmen kann halt insolvent gehen, eine Schule halt irgendwie nicht. Also das ist ja auch wieder das, ne? Also was ist dann, also das ist ja das Spannende dann in diesem Spielunterschied, ne? Dass die Firma, die schreibt dann irgendwie schlechte Zahlen, allen geht's schlechter, okay, die Leute gehen weg und dann geht's zu anderen Arbeitgebern, wenn es die eben gibt sozusagen, ne? In der Regel gibt's ja schon irgendwie andere Arbeitsplätze in der Regel. Ja. So, und dann geht das Unternehmen halt irgendwie pleite. Aber irgendwie das Schulsystem kann ja irgendwie nicht pleite gehen. Also wäre irgendwie doof, wenn alle Schulen geschlossen werden. So, das funktioniert ja irgendwie so nicht. Deswegen ist dann immer die spannende Frage, was ist denn da dann am Boden? Oder was passiert in dieser Spirale sozusagen irgendwie? Aber ja, ich finde, das Einzige, was, also der dritte Punkt, den ich gerade noch im Kopf hatte, wenn wir da so drüber sprechen, finde ich, ich finde das so schade, weil, genau wie du es gesagt hast, so, ne, wenn, als wir Abi gemacht haben, habe ich das Gefühl, dass wir uns erstens gegenseitig das immer gesagt haben, aber uns aber auch von allen anderen so gesagt haben, verkauft euch nicht unter Wert, ihr seid krass, so, denkt daran, was ihr könnt, ihr seid was wert, der Arbeitgeber muss auch euch wollen. Und ich merke, wie ich das halt total reproduziere meinen Schülerinnen und Schülern gegenüber, dass ich denen halt immer, egal, wenn ich Abi mache, denen auch sage, ja, du brauchst gar nicht so nervös sein, ne, denk dran, der Arbeitgeber soll auch dich wollen, so, ne, mach dich, also nicht mach dich rar, das ist völlig falsches Wort, aber so, du brauchst dir auch nicht zu sehr in den Arsch kriechen. Wenn dir die Sachen nicht passen, dann geh da halt nicht hin, weil du willst halt nicht in einen Job, der dich unglücklich macht und so weiter und so fort. Diese ganzen Parolen, die ich finde sehr schön sind, weil das ja den Menschen irgendwie so ermutigt und ne, so ein bisschen selbstständig macht und sagt so, ey, du hast die Entscheidung und so und nicht andere entscheiden über dich.
Ja.
Aber da kann ich mir nur vorstellen, wie schade und schlimm das sozusagen gerade ist in manchen Teilen des Arbeitsmarktes, wenn du eigentlich diese Einstellung hast und du sagst, naja, okay, aber ich mache doch eigentlich einen guten Job und ich weiß, was ich kann und so weiter und so fort. Und dann sagt der Arbeitgeber, ja, leider ist deine Stelle trotzdem weg. Ciao. Und dann gehst du versuchst du dich neu zu bewerben und dann sagt der Arbeitgeber so, ja, leider haben wir keine Stellen. Irgendwie so, egal wie cool du dich findest und egal wie cool du bist. Und irgendwie fände ich das schade, wenn jetzt die Generationen nach uns so in den Arbeitsmarkt gehen mit dem Gedanken, oh, hoffentlich finde ich einen Job, hoffentlich finde ich eine Stelle und so. Daran merke ich ja, dass ich allein darüber nachdenke, wie verwöhnt ich und wir vielleicht auch eben zu unserer Zeit sozusagen waren. Weil wahrscheinlich gab es eben mal Zeiten, wo das normal war, dass Leute darum gebangt haben, dass sie einen Job kriegen später. Vielleicht dann nicht mit dem Abitur, weil früher das Abitur ja eben noch explosiver war und so, ne? Und die wahrscheinlich in der Regel einen Job gekriegt haben. Aber heutzutage betrifft es dann eben auch Leute mit dem Abitur, die dann vielleicht sagen, ja, ich finde irgendwie keinen richtigen Job. Und das ist ja irgendwie total, stell dir vor, du gehst jetzt zur Schule, machst dein Abi und so weiter und so fort, immer mit diesem Ziel, ja, und irgendwann bin ich raus aus Schule endlich und verdiene Geld und so. Und dann ist das nochmal eine neue Unsicherheitsfaktor. Weil der war es ja bei uns nie, wirklich nie. Also wir haben ja beide nie daran gedacht, dass wir keinen Job kriegen so, oder dass wir nicht den Job kriegen, den wir Bock haben, sondern es war eigentlich eher, da gibt es so viele Jobs, welchen wollen wir eigentlich so irgendwie?
Ich glaube, das sind halt zwei Sachen, die halt gleichzeitig aber irgendwie in Betracht gezogen werden müssen. Zum einen stimme ich hier aber zu. Also gerade, Grunde genommen, man muss halt auch nicht, also es ist, ich glaube, es ist nie so, also doch, es kann für manche so sein, aber in der Regel ist es ja nicht so, dass du quasi dich komplett aufopfern musst und alles mitmachen musst. So. Also ich glaube, man sollte schon seinen eigenen Selbstwert und seine Würde so ein bisschen behalten, auch wenn es kritisch ist draußen. So, aber gleichzeitig, und das ist halt das, was man auch sehen muss, ist, man hat, also neben dem, ich bin ein Mensch und ich wertvoll per se, hat man halt immer noch diesen Wert, den man halt in einem Vertrag gegenüber einem anderen Menschen halt eben hat oder nicht hat. Und das ist immer relativ gesehen. Das heißt, dieser Wert ist nie konstant. Das ist so ein bisschen wie, wenn man eine Aktie kauft, die ist nicht immer gleich viel wert. Und selbst wenn du heute super viel Wert gebracht hast in einem bestimmten Kontext, dass du sagst, ich arbeite für diese Firma und die fanden mich so wertvoll, die haben mir echt gutes Gehalt gezahlt und die haben mich eingestellt und die fanden mich toll. Kann sich das heute, von heute auf morgen ändern. Das heißt, dein Wert kann sinken, dein Wert kann steigen, dein Wert kann aber auch komplett wegfallen. Und das muss man sich bewusst sein. Und wenn man, was man sich auch bewusst sein, also gerade wenn man jetzt Abi macht, muss man sich halt die Frage stellen, mit wem werde ich denn verglichen? Und gerade wenn man so in diesen ganzen Branchen unterwegs ist, wo halt eben, weiß nicht, so auch deine Konkurrenz quasi der Rest der Welt ist, da muss man halt jetzt euch auch bewusst machen, wenn unsere Eltern oder wir quasi in den Arbeitsmarkt gegangen sind, dann habe ich, ich habe konkurriert mit den Leuten, die in Köln und Bonn sich bei der Sparkasse beworben haben. Das war der Pool quasi. Mhm. Wenn du aber jetzt sagst, ich bewerbe mich für einen Marketingjob bei einer internationalen Firma, die stellt weltweit ein, dann konkurrierst du mit Leuten aus Rest Europa, Amerika, Indien, China, whatever. So. Das heißt, du musst dir immer die Frage stellen, können die genauso viel wie ich und verlangen die genauso viel oder mehr oder weniger Geld? Das heißt, was du auch berücksichtigen musst, ist, du kannst in die Situation gelangen, wo jemand, der in einem anderen Land lebt, wo die Lebenshaltungskosten ganz anders sind, sagt, hey, ich mache den gleichen Job mit der gleichen Qualität für die Hälfte. Und die Person ist relativ gesehen reicher als du, obwohl du das Doppelte verdienen würdest.
Ja.
Weil die Kosten der Lebenshaltung einfach ganz andere sind in Indien als hier in Deutschland. Das heißt, das muss man irgendwie im Hinterkopf halten, dass quasi man mit ganz anderen Leuten konkurriert, die halt im Zweifel dich unterbieten können, weil deren Kosten halt. Aber das ist halt, glaube ich, für eine Perspektive, die nicht so sofort da ist. Also
ja,
die hast du ja im Zweifel nicht, wenn du halt in den Arbeitsmarkt gehst, nach dem Abi oder vielleicht nach dem Studium, dass du jetzt sagst, hey, ich bin jetzt bereit, ich hab jetzt irgendwie Marketing studiert, ich bin jetzt ready, let's go.
Mhm.
Und dann auf einmal merkst du, oh shit, ich konkurriere mit Leuten aus Barcelona, aus London, aus Berlin, was auch immer. Und es gibt halt 5 Stellen, aber es sind jetzt irgendwie 5 Millionen Menschen, die diese Stelle haben wollen. Was passiert jetzt hier gerade? Und ich glaube, das ist halt so das, was man am Hinterkopf haben muss. Das heißt, man muss sich halt die Frage stellen, wie kann ich quasi meinen Wert steigern, indem ich halt Erfahrungen habe, die andere vielleicht nicht haben, indem ich Fähigkeiten habe, die andere vielleicht nicht haben und wo ich auch konstant dazu lerne und meinen Wert halt auch aufrechterhalte, weil in vielen Berufen ist es auch heute so, du kannst heute was, herzlichen Glückwunsch, einen Monat ist das vielleicht nicht mehr interessant.
Mhm.
Gerade in so Bereichen, die halt so schnelllebig sind. Guck mal, zum Beispiel, du weißt, so ein ganz konkretes Beispiel, Stefan, du hast dich auf TikTok-Marketing spezialisiert in den USA. Du bist jetzt jemand, der hat in Harvard studiert, hat dein Master in Marketing gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Hast irgendwie 200.000 Euro Schulden für Studiengebühren und hast dann die ersten paar Jahre deiner Karriere damit verbracht, dich auf TikTok-Marketing zu spezialisieren. Bumm, kommt ein neues Gesetz und TikTok ist verboten. Was tust du also? Also alles, was du dir aufgebaut hast, kann halt übermorgen nichts mehr wert sein. Und das ist halt nicht schlimm, weil es geht immer weiter.
Aber ich würde sagen, nichts mehr wert ist vielleicht zu drastisch, ne? Weil du bist ja, also
in dem Fall gibt ja tatsächlich
schon so ein bisschen. Oder also, naja, ich sag mal so.
Ja, ja, nicht nichts, aber halt.
Irgendwer braucht vielleicht dann einen enorm. TikTok-Experten. Aber ja, genau, also ich verstehe, was du meinst. Ja,
und da musst du halt einfach damit rechnen, dass halt deine Planungssicherheit halt nicht mehr so in die Ferne reicht. Also du kannst halt nicht mehr von. Ja, du musst halt flexibel bleiben. Und das ist halt, glaube ich, eher ein psychologischer Faktor, weniger ein tatsächlicher, ich habe im Leben einen großen Struggle-Faktor, weil ich tatsächlich nicht weiter weiß, weil es keine Alternativen gibt, sondern eher. Wie gehe ich damit um? Was macht das mit mir, wenn ich auf einmal die Nachricht bekomme, du bist jetzt gefeuert oder so? Ich glaube, das sind eher so einfach so eine Sache, die kann man wahrscheinlich erlernen und sich darauf vorbereiten mental, aber trotzdem ist halt nicht der Standard, von dem man irgendwie ausgeht.
Und ja, ich könnte mir halt noch vorstellen, was auch so ein bisschen Hoffnung mir jetzt quasi nochmal zurückgibt, gerade quasi, dass wir ja schon noch, würde ich sagen, von einem speziellen Bereich auch sprechen, weil wenn ich jetzt so drauf gucke, was meine Abiturienten jetzt so für Berufe ergreifen, das ist studieren soziale Arbeit, die gehen zum Jugendamt, die eine macht jetzt eine Ausbildung beim DLR, die andere geht irgendwie zum Tierarzt und so weiter und so fort. Diese ganz normalen Standardberufe sozusagen, die gibt es ja auch noch ganz viele so, ne? Und da konkurrierst du halt eben nicht mit der Welt. So, das heißt, da ist vielleicht sogar noch ähnliche Situation wie bei uns. Klar kann es diesen Arbeitgebern sozusagen auch schlechter gehen, weil einfach weniger Geld im Markt sozusagen irgendwie ist. Aber da ist vielleicht zumindest diese Konkurrenzsituation nicht so groß. Jetzt wäre natürlich spannend zu wissen oder spannend mal so eine Zahl zu haben, so in wie vielen prozentual, wie vielen Berufen diese die Abiturienten jetzt quasi ergreifen oder die fertig mit dem Studium, wie viel von denen sind wirklich bei internationalen Firmen sozusagen? Also wo konkurrieren die mit Homeoffice-Leuten von irgendwo oder wo konkurrieren mit internationalem Markt und wie viele Berufe sind dann doch noch die Standard, sag ich mal, deutschen Berufe sozusagen, ne? Und wo ist es dann doch noch einfach Besonderes, wenn du auf einmal nach Holland studieren gehst? Weil ich glaube, es wäre auch verkehrt zu denken, wenn jetzt auf einmal alle so super international denken. So, ne? Das tun ja wenige.
Ich glaube halt, was du dann indirekt dann spüren wirst, ist, dass Berufe, die sehr lokal aufgesetzt sind, komplett davon abhängig sind, wie es denen geht, die international aber lokal arbeiten.
Also die Firmen, die das Geld ins Bruttoinlandsprodukt kriegen, sozusagen, meinst du?
Die quasi die Kohle reinholen für den Rest und damit es dann damit es lokal ausgeben wird. Beispiel jetzt, okay, du arbeitest als Tierarzt hier irgendwo, weiß nicht, in Troisdorf, Köln, whatever. Wenn jetzt die Menschen, die halt bei den großen Unternehmen, die international auch erfolgreich sind und so weiter, wenn die jetzt quasi strugglen und ihr Tier nicht mehr zum Tierarzt bringen, weil sie sagen, ich kann mir diese 700-Euro-Rechnung, also ich könnte das schon noch leisten, aber vielleicht ist es auch einfach nicht mehr, vielleicht ist auch Einschläfern die andere bessere Option, dann merkst du das halt insofern halt auch, also quasi so ein bisschen der Erfolg der Leute, die um dich herum quasi erfolgreich sind, so schwappt so ein bisschen über auf dich. Das gilt halt insbesondere auch da wieder für so Sachen wie insbesondere halt so diese eher so luxuriöseren Sachen. So ein bisschen der Erfolg von diesen ganzen Einkaufsstraßen, wo Chanel und Prada und so angereiht dastehen und so weiter. Also Beispiel Düsseldorf. Also warum ist Düsseldorf so warum ist Düsseldorf so fancy? Ja, weil Düsseldorf halt über diese ganzen Finanzgeschäfte vor 20, 30 Jahren, wann auch immer, halt viel Geld reingeholt hat, die Leute sich da angesiedelt haben und so weiter, das jetzt quasi verprassen, aber davon profitieren die ganzen Luxusgeschäfte, profitieren die Restaurants von und so weiter und so fort. Und wenn das quasi aufgebraucht ist, die Kohle, dann kann Düsseldorf halt auch, also dann bräuchte es was Nächstes, irgendwas, was danach kommt. Und ich glaube halt, ne, selbst wenn du jetzt nicht konkurrierst als, weiß ich nicht, Restaurantbesitzer im Zweifel oder als Tierarzt, bist du davon abhängig, dass andere Leute um dich herum, die deine Produkte halt kaufen oder deine Dienstleistung einkaufen, halt trotzdem irgendwie diesen Erfolg halt haben auf Dauer. Und das hat so aufeinander so einen Einfluss, wo du dann auch da sitzt und denkst, wo sind denn die Leute, die sonst immer mein, weiß ich nicht, Hundehalsband für 7.000 Euro gekauft haben? Die waren doch letztes Jahr noch da, wo sind die jetzt nochmal hin? So.
Ja, das Blöde ist, du kannst so wenig machen, ne? Also als jemand, der jetzt sagt, keine Ahnung, es wäre jetzt falsch zu sagen, also könnte man natürlich sagen, als Land sozusagen, wenn man jetzt super wirtschaftsgesteuert, bruttoinlandsproduktmäßig quasi denkt, werdet alle internationale Dienstleist-, Finanz-, Wirtschafts-, Mechatronik-, Menschen sozusagen. Aber wir brauchen ja weiterhin Ärzte und so ein Kram sozusagen, ne? Aber wenn jetzt jemand sagt, ey, ich sehe meine Leidenschaft als Arzt, ich will unbedingt Arzt werden, dann sieht er so quasi, wie er eigentlich seinen Traumberuf ausleben will, aber gleichzeitig sieht er so, das Krankenkassensystem im Zweifel funktioniert gar nicht mehr so. Scheiße, ich bin irgendwie abhängig davon, aber eigentlich will ich doch nur meinen Job gut machen und ich kann da gar nicht so viel Einfluss drauf nehmen, weil im Prinzip guckt man dann so zu, wie VW den Abgasskandal damals verkackt und denkt so, ja, ihr Idioten. Ich kann zwar nicht anders machen, ich kann euch faktisch nicht helfen sozusagen, aber ich bin irgendwie abhängig von euch. Bitte verkackt's nicht.
Ich glaube, es ist halt auch irgendwie für niemanden individuell quasi möglich zu sagen, ich rette jetzt das Schiff so auf irgendeine Art und Weise. Ich glaube, am Ende des Tages hast du halt, also bringst du halt allen am meisten, wenn du das machst, worauf du Bock hast und wo deine Leidenschaft drin liegt und was du halt irgendwie gewillt bist, auch auf Dauer irgendwie zu machen und was irgendeinen Wert hat für die Gesellschaft. So, wenn dich jetzt dazu entscheidest, weiß ich nicht, einen Baum beim Wachsen zuzuschauen, dann geh ich vielleicht doch lieber zu VW. Aber abgesehen davon, dann, ne, ich glaube, ob jetzt Arzt, also ich glaube, das ist nicht die richtige Frage. Ich glaube, die andere Frage, die man stellen muss, ist, inwiefern ist man sich halt dieser Koexistenz oder dieser Symbiose halt irgendwie bewusst? Und ich glaube halt dann, gerade jetzt, das ist halt das, was ich bei der jüngeren Generation auch so sehe, ist halt, dass halt teilweise halt so eine schnell, wie soll ich sagen, so schnell geformte Meinung zu bestimmten Dingen. Ne? Das war so witzig, wenn du jetzt irgendwie, weiß ich, fährst jetzt nach Westlick zum Beispiel, die Autobahn und dann ist, diese ganzen Fabriken hier, das ist ja alles hier, das müsste alles weg, das sieht so scheiße aus und Umwelt und bla bla bla. Ist ja auch nicht falsch. Es ist ästhetisch eine Katastrophe und umwelttechnisch, ja, da werden halt Gase produziert und so weiter und so fort. Aber gleichzeitig ist dieses Fabrikding halt der Grund, warum den Leuten in Wesseling und Umgebung ist halt vielleicht auch ganz gut geht. So. Ja. Und weil halt eben das, was dort gemacht wird, irgendwie ins Schiff gepackt wird, über den Rhein, aus Nordsee, und dann fährt das irgendwo hin und schickt das Gas irgendwie nach China und dort wird es gekauft und alle freuen sich so. Aber das ist halt, ne, das, wo man halt, glaube ich, sagen könnte, wenn man halt schon sagt, okay, man weiß nicht, ob dieser Luxus, den man so genießt, auf Dauer ist, dann glaube ich, muss einem bewusst sein, dass wenn man jetzt sagt, das ist ja alles nicht nötig und das sollten wir abschaffen und das sollte weg und das, dann hat das auch einen Preis. Der Preis ist halt oft, dass eben halt das, was sonst an Geld halt reinkommt für die Leute, die dann auch dann zum Friseur gehen oder zum Tierarzt gehen oder ne, und so weiter, dass das halt dann auch zum gewissen Teil halt wegfällt. Und ja.
Das ist ein
witziges, also es ist einfach eine Abhängigkeit, die man, ja, der man sich einfach bewusst hat.
Das ist eine witzige Analogie, fällt mir ein, weil in der Schule diskutieren wir gerade so ein bisschen in der Steuergruppe darüber, wie wir das hinkriegen, dass die Kids nicht mehr so viel zum Hit gehen und irgendwie besseres Essen kriegen, sozusagen. Und dann wird auch gleichzeitig über den Abikiosk quasi gesprochen. Und dann ist so, der Abikiosk verkauft nur Scheiße für viel zu viel Geld an arme kleine Kinder quasi, so ein bisschen, ne? Moralisch alles ein bisschen schwierig, aber die brauchen halt Geld für den Abiball. Das heißt, wenn man jetzt einfach sagen würde, ja, ihr dürft jetzt nur noch gesunde Sachen verkaufen, brechen denen halt irgendwie von 300 Euro im Monat, irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob's, also sagen wir mal so irgendwie 300 Euro im Monat, keine Ahnung, wie viel es sind, bricht den irgendwie runter auf 50. Und dann ist die Frage, wie kannst du das kompensieren als Schule? So, du kannst das natürlich, du kannst diesen Fakt, dass das irgendwie ungesund ist und die nur blaue Kugeln verkaufen, quasi kritisieren. Aber gleichzeitig musst du auch, wenn du sagst, wir wollen aber einen schönen Abiball haben als Schule sozusagen, musst du dann für Alternativen überlegen. Du kannst nicht einfach nur sagen, ja, das ist einfach, also auch wenn die Aussagen auch da wieder stimmen, na klar, es ist scheiße, dass die nur so Mist verkaufen, aber der Markt, quasi die Schülerinnen und Schüler, kaufen halt die gesunden Sachen einfach nicht. Also was musst du machen? Dann musst du halt irgendwie größer denken und musst irgendwie ein ganzes Konzept entwickeln und bla, blub. Aber du kannst nicht einfach sagen, der Abikiosk muss weg. So, das ist einfach zu kurz gedacht, weil dann machst du das System kaputt.
Ja, vor allem, du selbst wenn du jetzt sagst, okay, es gibt jetzt ganz klare Regeln, die besagen, weiß nicht, ihr dürft bestimmte gesunde Dinge, was auch immer das sein mag, verkaufen.
Ja, genau, okay. Ist auch die Frage, was heißt gesund? Okay. Viele sagen immer,
so, konkurrieren die immer noch. Konkurrieren die immer noch mit der Mensa, dann konkurrieren die immer noch mit dem Hit. So, ja. Das heißt, bestimmte Segmente des Marktes, also die Oberstufenmenschen, die werden ja trotzdem sagen, ich kaufe mir da nichts, kauf das bei Hit. Oder ich bring's selbst mit. Das heißt, die konkurrieren auch mit Mutti und Fanny, die halt das Essen packen. Das heißt, selbst wenn du das eine verbietest, änderst du im Zweifel gar nichts am Ergebnis, weil die Kinder bringen sich halt ihr Snickers halt einfach selber mit der Brotdose oder holen es beim Hit. Aber du nimmst den einen was weg, was den halt den Abi, das, also wie du gesagt hast, das ist den Abi-Ball irgendwie erschwert in irgendeiner Form. Und ich glaube, das ist oft so, dass du halt immer so im ersten Mal denkst, ja, das wäre doch gut, wenn wir den jetzt auferlegen, die dürfen nur noch gesunde verkaufen. Und dann merkst du aber so, ja, wenn es zu Ende denke, dann.
Ja.
Das ist ein gutes Beispiel tatsächlich, das, weil das ist oft so diese, das, was halt auch so, was halt so mitbekommst, gefühlt so dieses, ja, aber nee, das kann ruhig weg, das braucht doch niemand. Ja. Ja, stimmt vielleicht zu gewissem Grad, aber sei da nicht so schnell mit deiner Meinung.
Genau, also eigentlich meistens ist ja dann die Antwort, finde ich, ja, das stimmt, das ist aus den und den Gründen ist es doof, aber wenn wir das gleiche Ergebnis haben wollen oder ein ähnliches Ergebnis haben wollen, was am Ende bei rumkommt, dann müssen wir ziemlich viel anpassen, ziemlich viel ändern, relativ groß im System quasi Dinge ändern. Und das ist nicht so einfach. Und lass uns gern dran setzen, aber das dauert dann wahrscheinlich 10 Jahre oder kann, also jetzt in der Schule wahrscheinlich ein bisschen kürzer, aber groß deutsch gedacht sozusagen. Dann braucht man da wahrscheinlich Jahre für und es kostet und so weiter. Da musst du halt Rechnungen aufstellen und musst halt überlegen, klappt das alles so? Und dann gibt es Regierungswechsel und bla, bliblub. Und das hast du ja alles im Mikrosystem Schule so ein bisschen. Aber es sind halt quasi ähnliche Probleme, ja.
Ja, und meistens klappt das, wenn man das so, das ist halt das, was glaube ich, so die Teil der Wahrheit auch ist, wenn du es halt versuchst, allen gerecht zu planen. Ne? So, beim Beispiel Schule, du willst jetzt den perfekten Abi-Kiosk, der es ermöglicht, dass möglichst viel Umsatz generiert wird, damit das mit dem Abiball gut klappt. Aber du möchtest auch, dass alle Menschen irgendwie ein Angebot finden, was denen irgendwie, was, wo alle sich darauf einigen können, das ist jetzt gesund und akzeptabel. Dann ist es echt schwierig, alle Meinungen und alle Wünsche zusammenzubringen und dann mit etwas herauszukommen, wo man sagt, ja, das ist jetzt irgendwie gut oder besser als die Alternative. Weil die Alternative ist ja weiterhin Hit und so weiter und so fort. Und
ja, du hast die anderen Länder, stimmt, du hast Hit und so weiter, du hast die anderen Länder, die deinen Markt quasi mitbestimmen, ja.
So, und was halt oft passiert ist, wenn man das halt so versucht, so zu, so, ich sag mal, das ist so, als würden 20 Köche an einem Burger irgendwie arbeiten. Jeder hat so sein, will so seine Signatur mit reinbringen und will, dass sein Verständnis von einem guten Burger mit reinkommt, aber du weißt, der Burger wird nicht geil, wenn da 20 Hände mit drin rumfummeln. Du willst, du wirst eine Person haben, die sagt, das ist jetzt der Burger, der ist geil. So, und dadurch aber, dass du alle irgendwie glücklich machen musst, wirst du auf jeden Fall die Suppe irgendwie versalzen, der Burger wird irgendwie komisch schmecken und es wird irgendwie einfach ein komisches Ding. So, und
ja, und selbst wenn du den perfekten hinkriegst, haben ja alle Menschen unterschiedliche Geschmäcker. Also selbst dann, wenn du nach bestimmten Kriterien sagst, das ist jetzt das perfekte Produkt sozusagen, dann bestimmt ja immer noch der Abnehmer auch darüber. Und dann gibt es ja vielleicht genug, so. Also ne, das ist ja das Problem dann auch.
Ja, und deswegen, ich glaube, dass als wenn du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, was du halt machen kannst, wenn du jetzt sagst, du willst irgendwie den Abi, also das Essensangebot in Schule quasi besser machen, gesünder machen. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, wäre zu sagen, mach die Grenzen zu, erlaub ja, nicht
Verbote.
Mehr. So.
Mhm, ja.
Und versuch halt dann wiederum aber zu sagen, gut, ihr habt jetzt nicht nur einen Stand, ihr könnt jetzt mehrere Stände machen, so. Mhm. Und wir versuchen jetzt quasi die gleichen Regeln für alle durchzusetzen, nämlich für die Mensa auch. Das heißt, die dürfen auch keine Snickers mehr machen und so weiter. Die müssen es auch gesund machen. Das heißt, du setzt Regeln fest, die für alle gleich sind und guckst, dass nach außen aber niemand mehr quasi Schmuggelware des Snickers reintragen kann.
Was durch Eltern
das
faktisch nicht möglich ist, quasi, weil die ja von zu Hause Essen mitbringen können. Aber grundsätzlich, absolut ist das ein Modell. Und ich dachte auch noch, ein zweites Modell von der Wirtschaft übertragen wäre quasi Subvention, dass du halt sagst, okay, als Schule sagen wir, ne, wir erkaufen uns das gesunde Essen. Wir sagen, wir als Schule, keine Ahnung von irgendeinem Budget, packen wir 150 Euro eh in die Abi-Ballkasse pro Monat, was wahrscheinlich viel wäre, können wir vorstellen. Aber dafür bietet ihr das Essen an und wir fangen quasi eure Einnahmeausfälle quasi auf. Was aber, was ich ja von dir gelernt habe, nicht unbedingt zwingend nachhaltig und gesund für so ein System ist.
Ja, weil du dir die Frage stellen musst, okay, jetzt man subventioniert, weil man davon ausgeht, dass die Brötchen nicht in, also die gesunden Brötchen meinetwegen jetzt oder die Brezeln, die nicht in ausreichender Menge verkauft werden, weil die Leute dann nicht so Bock drauf haben. Und dann ist halt die Frage, wenn das so stimmt, weil das rechtfertigt ja die Subvention am Anfang. So, wenn das nämlich nicht so ist, brauchst du ja keine Subvention. Dann ist die Frage, was passiert denn mit den ganzen Brötchen? Schmeißen wir die weg? Ja. Am Ende landen die im Lehrerzimmer, ist die SV die Brötchen dann? Oder gehen die mit Too Good To Go dann irgendwo anders hin? Und dann ist halt die Frage, aber was, also, dann hast du zwar, kannst du da sagen, wir haben das Problem ungesundes Essen gelöst, aber in der Realität schaffst du damit einfach nur Abfälle.
Ja.
Weil das gesunde Essen keiner will. Und wenn es jemand will, dann ist halt die Frage, wie muss es sein? Und jetzt bist du wieder am Anfang, weil was ist überhaupt gut für alle? Und ich glaube, dieses Experiment herauszufinden, was ist denn das gesunde Essen, was alle möchten, das kannst du halt am besten, indem du ganz viele Experimente gleichzeitig läufst, irgendwer wird sagen, ha, Volltreffer, ich hab's jetzt. Das sind nämlich die Brezeln mit Frischkäse. Da steht jeder drauf. Whatever. Ja. Aber kannst du es vorhinein wissen? Wahrscheinlich nicht, aber
ich bin sehr gespannt, was sich so in den nächsten Monaten da so ergeben wird. Aber ich find's, es hat richtig Spaß gemacht. Ich fand's richtig witzig, dass man das so gut irgendwie übertragen kann. Das ist dann doch an diesem kleinen Beispiel, dass man, weil man ja auch ganz häufig den Versuch macht, so im Sovi-Unterricht so Politik auf Schule zu übertragen sozusagen. Ne? Und ich finde, das war jetzt gerade ein ganz witziges Beispiel für, du kannst halt Wirtschaft auf Schule übertragen in diesem kleinen Mikrosystem sozusagen. Finde ich ganz spannend. Da kann ich dir irgendwann in einer anderen Folge nochmal irgendwie ein bisschen das zu erzählen. Ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe, dass es jetzt so sein wird, dass die SV zum Beispiel keine Pullis mehr verkaufen darf, weil sie dann ein Verein sein müssten, weil es irgendwelche neuen Steuergesetze gibt, weil wir sonst irgendwie Steuer zahlen müssen und Lehrer dürfen quasi nicht mehr Geld einsammeln und dann zum Beispiel Tickets fürs Kino kaufen, weil wir dann irgendwie Steuer zahlen müssten und keine Ahnung was. Da kommen richtig crazy Sachen auf Schule hinzu, wo vorher halt immer war, okay, unter den Beträgen ist es kein Problem oder Schulen waren ausgenommen. Ich weiß nicht genau, was vorher die Regelung quasi war. Aber jetzt betreffen die auch Schulen und das wird, glaube ich, nochmal ein bisschen Abfuck. Und da bin ich mal gespannt, was ich da so ein bisschen von erzählen kann. Das ist jetzt gerade so ein Probejahr, weil ich glaube, Stadt Troisdorf will jetzt gerade das schon mal testen, als wäre es so. Und nächstes Jahr muss es aber dann so sein. Und ich bin mal gespannt, wie das so dann passiert, wenn die SV dann irgendwie, keine Ahnung, Rosen verkaufen will. Und das, selbst wenn sie alles spenden sozusagen, also nicht, weil sie Einnahmen generieren, sondern selbst wenn sie alles direkt spenden wollen, geht das nicht. Und dann müssen die es irgendwie vielleicht über den Förderverein machen. Das Konto quasi der Förderverein, weil dann sind sie Teil des Vereins und das wäre dann wieder okay. Und I don't know, es wird super kompliziert, obwohl eigentlich das nur Schule ist und da will ja gar keiner Geld verdienen sozusagen. Ist jetzt nicht die Schülerfirma, die irgendwie Geld verdienen will, sondern du willst eigentlich nur Service bieten sozusagen und das geht dann nicht mehr so einfach. Bin mal gespannt.
Ja. Das ist aber nur ganz kurz ein Kommentar. Das ist halt so dieses, wenn du du hast die gleiche Problematik auf jeder Ebene, egal wie hoch, wie sehr du rein oder raus willst. Wenn's dir finanziell nicht so gut geht als Individuum, dann sparst du oder versuchst dein Einkommen zu erhöhen in irgendeiner Form. Machst einen Nebenjob, whatever. Wenn du als Unternehmen, wenn es dir nicht gut geht, versuchst die Umsätze zu steigern in irgendeiner Form oder du machst Kosten weg. So. Wenn du als Staat irgendwann merkst, oh shit, dann exakt das gleiche, Kosten einsparen oder Einnahmen erhöhen. Und oft sind das so Dinge wie, ich führe jetzt ein Gesetz ein, da wo es vorher nicht relevant war, ein Steuergesetz in dem Fall, oder lass es jetzt durchgreifen, oder wo es vorher eine Ausnahme zu gab, in der Hoffnung, dass ich bestimmte, und das ist gar nicht mal auf die Schule abgezielt, sondern das um die Schule herum, dass ich da vielleicht noch ein oder anderen Prozentpunkt nach dem Komma fünfte Stelle irgendwie mehr generieren kann. Ich bin gespannt, weil ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das irgendeine Art und Weise lohnt für irgendwen finanziell. Und deswegen stellt sich die Frage, warum macht man das? Und ein anderes Argument ist halt oft zu sagen, naja, so das schaffen wir ja oder? Quasi.
Ich habe gedacht, dass sie so Missbrauch oder so schwarz, ich weiß nicht, Schwarzgeld,
falsch, ja, aber, keine Ahnung, aber die sowas verhindern wollen. Aber ja, da kann gar nicht so viel Geld fließen, dass sich das irgendwo.
Okay.
Aber was du halt schaffst, ist halt interessanterweise, weil jetzt müssen Schulen ja irgendwie damit klarkommen. Das heißt, irgendwer muss sich was überlegen. Das heißt, entweder irgendwer wird jetzt die Aufgabe haben, sich zu überlegen, wie löst man das Problem. Das werden dann Steuerberater freuen sich, die können sich jetzt ein bisschen engagieren. Dann gibt es irgendwelche Vereine, die neu gegründet werden für die Abwicklung des Ganzen. Dieser Verein hat dann ein Konto und so weiter. Also es wird auf jeden Fall Arbeit produziert für irgendwen, der dann sich freut, diese Arbeit machen zu dürfen. Aber es löst halt das Gesamtproblem nicht, weil. Ne?
Ja, und im Worst Case ist es so ein bisschen wie das, was du bei Datenschutz ja auch manchmal berichtet hast, dass dann die Konsequenz ist, dass die SV dann sozusagen sagt, ja gut, dann machen wir halt nichts mehr mit Geld, dann verkaufen wir keine Rosen mehr, dann machen wir das nicht mehr, dann werden quasi Leistungen einfach schlechter sozusagen.
Exakt.
Das wäre dann wahrscheinlich, wenn nicht gute Lösungen geboten worden werden, weil da muss man eben auch sagen, das ist dann, ja, das ist ähnlich wie bei Firmen. Die eine Firma wird nicht das Datenschutzgesetz neu entwickeln können und sagen können, hey, so ist viel besser. Also man kann der SV ja nicht dann sagen, hey, eure Aufgabe ist jetzt eine Lösung zu finden, damit ihr das trotzdem alles noch hinkriegt. Klar, es versucht man Schlupflöcher zu finden und keine Ahnung was, aber du bist einfach dann so ein bisschen ein Opfer des Systems leider irgendwie. Du kannst natürlich da drin gucken, so gut es geht umzugehen, aber du wirst jetzt nicht sagen, wir als Troisdorfer SV ändern das Steuerrecht für Deutschland, damit das für alle SVM besser wird. Klar wäre es mal ein cooles Projekt, vielleicht, aber
ich glaube, naja, das ist eher unrecht. Aber wie du sagst, es wird irgendeine Schule geben, da wird es irgendjemand aus dem Elternbereich, der sich super auskennt, sagt, hey Leute, ich mache euch das jetzt hier. So ein bisschen wie früher, so ganz am Anfang, als die Computer eingeführt wurden, so irgendwer, so heute, ne? So, ja. Da wird sagen, ja, hier, ich setze euch diese Struktur auf, das wird wie folgt funktionieren, ihr gründet hier einen Verein, da gibt es eine Satzung, die schreibe ich euch, bla bla, da machen wir euch ein Vereinskonto, da nehme ich 5 von euch mit, da gehen wir einmal zur Bank, bla bla, und dann habt ihr da ein Konto, da wird das Geld draufgehen. Wenn ihr Rechnung bekommt, dann schickt ihr mir die und ich verwalte die dann. Und die Rechnung, die, wenn ihr irgendwas verkauft, müsst ihr jetzt auch Rechnung schreiben, bla bla bla. Das ist hier das Template, bla bla bla. So, dann ist das System aufgesetzt, das wird für die Schule funktionieren. Die andere Schule, wo aber sich keiner engagierte, wo keiner Bock drauf hatte oder keine Ahnung von hat, wird einfach sagen, ja, wie du gesagt hast, dann eben halt keine Rosen, keine T-Shirts, keine Pullis mehr, weil es zu kompliziert. Das ist die Konsequenz. Ja. Also, ist das ein Weltuntergang? Nein.
Aber nein.
Ja, war es nötig.
Ja, ich bin gespannt, was da für Lösungen, weil das ist das Schöne, wir können jetzt dann live dabei sein im nächsten Jahr, was für Lösungen präsentiert werden oder was, wie wir dann damit umgehen werden. Ich bin mal gespannt, ich habe selber noch gar keine Ahnung, mal gucken. Ja.
Das Gute ist, ich habe dieses ganze Prozedere ja hinter mir für die Selbstständigkeit, das heißt, ich kenne den Pain und ich kann mir den auch in Version Schule vorstellen, weil der nicht weniger wird, sondern eher ein bisschen komplizierter.
Ne? Ja, das ist generell die ganze Kontosituation, dass du irgendwie, du hast ja gar kein richtiges Schulkonto, du hast nur ein Schulkonto, das ist irgendwie bei der Stadt. Das heißt, du musst auch alles über die Stadt quasi machen. Jede kleine Popelausgabe musst du ja über die Stadt abrechnen und beantragen. Du musst ja drei Angebote auch rein. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, für die Fachschaft eine Musikbox kaufen will, dann für 30 Euro oder so, ich weiß nicht, ob es bei 30 Euro so ist, ehrlicherweise, aber ich glaube schon, musst du halt 3 Angebote einreichen, damit so weiter und so fort.
Und dann das Günstigste nehmen.
Genau, allein deswegen. Natürlich dribbelst du das System und suchst halt einfach 2 teurere Boxen als die du haben willst. Und dann nimmst du die, weil keiner checkt das ja seriös gegen. Keiner sagt dann, hä, aber die Box gibt's viel günstiger da, sodass man sagen kann, hey, das bringt was, weil das System einem dann irgendwie hilft dabei. Sondern es ist eher nur so ein, ja, okay, ist halt unnötig. Und deswegen versuche ich jetzt das System auszutricksen, weil ich will das kaufen, was ich brauche. Weil ich weiß ja, ich mache mir Gedanken und das ist das Sinnvollste, also will ich das haben. Und naja, aber noch kurz zu den Layoffs, weil wir eben schon gesprochen haben, ne? Das ist ja gerade überall und so weiter und so fort. Ich habe eben noch gelesen, Jack Dorsey tritt bei Blue Sky irgendwie raus. Fand ich ganz interessant, dass er irgendwie.
Gibt's das noch, Blue Sky?
Ich glaube, es gibt's noch. Und der ist jetzt wohl raus. Er lief irgendwie, keine Ahnung, ob ich ihn gesehen habe. Aber weil ich mich natürlich, das ist wieder der Reality-Check quasi, weil der Algorithmus bei mir wieder so ein bisschen war. Ja, ich glaube, es ist irgendwie das Team von 500 oder von 100 Leuten, ich weiß gar nicht. Supercharger-Team quasi.
1000 weltweit.
Oh, echt? Ich habe, glaube ich, irgendwie 500 dann nur gelesen. Sind quasi, also gibt es nicht mehr sozusagen. Und dann, das ist ja erstmal soweit so langweilig, finde ich, weil da lese ich mittlerweile so drüber, wenn irgendwelche großen Tech-Unternehmen Leute entlassen, denke ich mir, ja, okay, wir werden sehen, was die Auswirkungen sind, keine Ahnung. Vielleicht ist es egal, vielleicht werden wir es merken. Und dann kann man relativ schnell so Zeilen, Schlagzeilen wie, die jetzt, weiß man auch nicht, sind die einfach so ein bisschen butthurt, so, ne, die raus, die Chefin sozusagen, hat gesagt so, yo, das Tesla Supercharger-System wird quasi in, wie nennt man das, also in Reparaturen versinken, also die werden nicht hinterherkommen, die zu warten, so, das ist quasi das, also das wird ein großes Wartungsproblem geben durch diese Entlassung sozusagen. Und irgendein anderes Post war dann schon so, ja, irgendwie in Kroatien oder keine Ahnung was, gibt es irgendwie Probleme und keiner geht an die Telefone sozusagen. Also die Hotlines sozusagen sind nicht besetzt und irgendwie gibt es da gerade Probleme. Und wenn man das nur erstmal liest, denkt man ja so, boah, scheiße, das ist irgendwie ganz schön kacke, weil wenn wir hier mal drüber reden, ne, wenn man sagt, okay, wir wollen irgendwie dafür sorgen, dass Leute Elektroautos irgendwie cooler finden und keine Ahnung was, ist ja Ladeinfrastruktur ein super Argument. Und da konnte ich bisher immer gut Werbung machen und sagen, ja, ich, also ist halt super chillig, weil überall Supercharger, kannst du also Autobahn, jeder Urlaub, easy schmiesi. Aber wenn jetzt wirklich die Konsequenz sozusagen davon wäre, dass ich nicht mehr verlässlich sozusagen laden kann auf meinen Trips, dann wäre es richtig scheiße. Und dann würde ich mich jetzt wieder fragen, weil du ja eben auch gesagt hast, ne, meistens also natürlich ein Unternehmen will ja eigentlich Leute rausschmeißen sozusagen, wo man sagt, ja, die können wir sparen, weil das brauchen wir eigentlich nicht mehr. Und jetzt frage ich mich gerade, ob du dann gelesen hast, oder ob du auf dem Schirm hast, was das sozusagen rechtfertigt. Weil auf der einen Seite klar, Einsparungen, ja, ich weiß von dir, Personalkosten sind super viel, aber gleichzeitig musst du ja irgendwie garantieren, dass dein Produkt weiterhin einigermaßen läuft sozusagen. Ich glaube, dass keiner bewusst die Entscheidung trifft, ja, scheiß mal auf das Charging-System, das ist nicht wichtig für uns. Das glaube ich halt nicht, dass dahinter steckt. Deswegen, hast du da mehr Insight als ich?
Ja, ich kann es mir, glaube ich, anders, noch eine andere Perspektive reinbringen, glaube die nicht automatisch dabei ist. Was ich oft erlebt habe, es gibt so zwei, also das jetzt, egal ob das jetzt bei Sparkasse war oder bei Yes oder bei ABC auch oder beim, es gibt zwei Arten von Management-Stilen, so, die nicht unterschiedlich sein können. Es gibt einmal die, die so ein bisschen den Ansatz verfolgen, planen, strukturieren und quasi kontrolliert umsetzen. Und es gibt die Leute mit der Axt.
Die erste kostet Zeit natürlich, ne? Sozusagen. Das ist quasi der.
So, beides funktioniert, aber es funktioniert halt komplett anders. Und beides ist halt so, wie ich sage, beides hat halt Vor- und Nachteile. Was ich jetzt so gelesen habe und die Gründung dafür ist, was mein Verständnis war, ist, dass dieses Team, was halt für alles das verantwortlich war, dass das nicht so performt hat oder nicht die gleiche Vision oder nicht die gleiche Idee hat von der Zukunft, wie das System funktionieren soll, wie wahrscheinlich Elon Musk oder das Top-Management auf jeden Fall. Und dann war die Frage, okay, was tust du jetzt? Und der eine Ansatz wäre zu sagen, gut, du setzt erstmal neue Führungsebene da rein, ne, sorgst dafür, dass die halt verstehen, was Sache ist. Und dann muss das quasi durch die Organisation durchkommuniziert werden. Alle Menschen, alle die 500 Mitarbeiter, die halt weltweit arbeiten, die verstehen haben, was war das alte Modell, was ist das neue Modell und wie können wir das jetzt umschiften? Das ist Version A, dann planst du das und dann, ne, da. Ich glaube, Version B ist halt, du gehst da rein, sagst halt, geht alle weg. So, wir setzen das Schiff neu auf. So kompletter Reset. So ein bisschen einmal Neustartknopf drücken. Und dann hast du halt aber, was der Nachteil bei diesem Modell ist, halt, du hast halt eine Übergangszeit, die halt nicht geil ist, weil Projekte bleiben stehen, Wartungen werden vielleicht nicht fortgeführt, Projekte werden nicht abgeschlossen vielleicht oder das Service-Hotline sich besetzt, weil da niemand mehr sitzt. So. Und das ist halt die Frage, wie lange kannst du diesen Schmerz, den du dadurch ja verursachst, halt auch bei deinen Kunden, wie lange kannst du ihn aushalten? Und ich glaube, ich habe beides in der Vergangenheit schon erlebt. Es gibt halt einmal die Leute, die halt das auch reinigen und sagen, wir machen komplett Reset. Und es gibt Leute, die das halt planen und halt langsam und gemächlich machen. Und ich glaube, das, was auch in der Biografie von Elon Musk, was ich mir beim Laufen mal reingezogen, der hat halt das ähnliches Ding halt bei diesen, ich glaube, bei den Satelliten gemacht damals. Da war halt irgendwie so ein Management drauf und das Team hat alle rausgeschmissen und komplett neu besetzt. Und weil er gesagt hat, ich brauche halt Leute, die mindestens mal daran glauben, dass das geht. Mit den Anforderungen. So. Und ich kann mir vorstellen, dass es einen Krach gab, dass sie gesagt haben, nee, das funktioniert so nicht, bla bla. Und dann hat er gesagt, okay, dann, wenn ihr das halt nicht hinkriegen wollt, könnt, dann machen wir jetzt halt einen Wechsel. Und ich glaube halt nicht, dass das bedeutet, dass Tesla jetzt sagt, okay, wir machen jetzt keine Ladestation mehr. Ich glaube halt, die machen es halt jetzt anders, Und diese, der Start von wir machen es jetzt anders, wird halt irgendwann sein. Der hat, also hat schon angefangen und hoffentlich kriegen die es halt schnell genug hin, dass halt eben diese der Übergang jetzt, egal ob es Kroatien ist oder sonst wo, dass der halt jetzt nicht zu hässlich wird. So,
das, ich
glaube, ist ein bisschen die Hoffnung.
Ich hätte es so spannend gefunden, wenn ich es, also ich habe es nicht so prominent zumindest gelesen, ich hätte es spannend gefunden, so zu sehen, was, also nicht, dass mir das zustehen würde, also wodurch, ne, keine Ahnung, aber ich fände es einfach spannend, da den Insight zu haben, was quasi der Wunsch war, dem quasi nicht entsprechend entsprochen werden konnte, aus welchen Gründen. Also ich hätte gerne Einsicht in dieses, in das Argumentationspaper sozusagen, weißt du, so welche Argumente stehen gegeneinander, damit, also was heißt damit, aber dann würde, dann hätte ich Spaß daran, als Außenstehender mich da so ein bisschen zu positionieren. Da hätte ich Spaß, sagen, ja, ah, guck mal, da verstehe ich den Gedanken, ich finde irgendwie clever, da verstehe ich den Gedanken, ah, cool, da wird es in die Richtung gehen, ich verstehe das Ganze, irgendwie cool. Aber gut, das haben wir ja so gut wie nie bei Firmenentscheidungen. Also woher, warum sollte es jetzt auch immer da sein, sozusagen?
Vielleicht wird es da ja auch im nächsten Unternehmensbericht, im Quartalsbericht oder so, irgendwann ein Statement zu geben oder eine Erklärung. Ich kann mir nur vorstellen, dass die tatsächlich banaler oder einfach, also stumpfer ist, als man sich das so wünscht. Ich glaube, das ist eher so, ich finde, die Leute haben einen scheiß Job gemacht. Ich glaube, die können, also ich glaube, die sind auf dem Trichter, falsche Trichter, die verstehen nicht, was das werden soll. Und die haben nicht den, wie soll ich sagen, den Biss, um jetzt quasi schnellstmöglich die ganze Mannschaft von 500 Menschen jetzt auf links zu drehen. So. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch damit zusammenhängt, dass jetzt vielleicht auch in letzter Zeit jetzt das Thema halt selbstfahrende Autos jetzt nochmal prominenter ist und so ein bisschen die Strategie dahin wechselt.
Dass also man sich sagt, dann halt vielleicht braucht man Charger, die quasi gar nicht mehr von Menschen bedient werden, sozusagen, sondern müssen eher in Richtung Charger gehen, die automatisch laden. Und das, also nur als Beispiel, ne? Und das Team sagt, naja, aber wir sind doch gerade dabei, die Leute da und da erstmal zufriedenzustellen, dass sie überhaupt Charger haben. Und allein dieser Konflikt kann ja eben schon dafür sorgen, dass man sagt, ey, nee, sorry, das ist nicht mehr die Unternehmenskultur oder die Unternehmensziele sozusagen. Dann nicht, wenn ihr es nicht wollt. So.
Ja. Okay. Was du halt oft hast, und das ist halt, du hast halt so, gerade größere Unternehmen hast du halt so Subkulturen, die sich bilden. So ein bisschen so, die bilden, also die Gruppe von diesen 500 Menschen, die interagiert taktisch miteinander und die kriegen halt, die werden halt gemessen an ihren Erfolg, wie viele Stationen gibt es, wie viel Umsatz macht ihr und so weiter. Und wenn die sich aber halt irgendwie so, wie du gesagt hast, wenn die das für sinnvoll erachten, dass man sagt, hey, wir bauen jetzt eben diese von Menschen zu bedienenden Dinger, und aber Chefe ganz oben sagt, nee, wir machen jetzt alles auf Robotaxis, so kein einziger Charger mehr mit Menschengriff quasi, dann sagst du ja so, hey, der hat keine Ahnung. Und dann entsteht der Konflikt, aber dann ziehst du halt im Zweifel den Kürzeren. Und wie gesagt, da ist halt wahrscheinlich eher von der, also er ist von der Philosophie, also Elon Musk so, dass er sagt, ja, ich habe keinen Bock zu diskutieren, das kostet Zeit, dann halt nicht. Und dann werde ich jetzt jeden Einzelnen von euch los, weil ich habe keine Lust,
auszuwählen, wer.
Jeden Einzelnen zu testen, so, was ist deine Glaubensrichtung, so. Dann halt komplett weg. Wahrscheinlich hat er sich irgendwie geschnappt, gesagt, du machst das jetzt. So, ich will, dass du in einem Jahr halt, ich will, dass wir pünktlich zum 8.8. mindestens mal 50 Supercharger-Stationen in den USA haben, die selbstfahrende Autos bedienen können. Kriegst du das hin? Alles klar, let's go. So, Ende, nächste Entscheidung. So, und das klingt halt, das klingt super brutal irgendwie, ist es auch, weil das ist, wachst du morgens auf, dafür bist du joblos. Aber das spielt so ein bisschen zurück auf dieses, dieses Thema das von passt am Anfang, deswegen, dieses. Dass du halt einfach nicht weißt, so, ja, selbst wenn es für dich so planbar cool war und du wusstest, die Roadmap für die nächsten Supercharger ist folgende, ja, am nächsten Tag halt nicht mehr.
Ja. Spannend, weil ich kann mir das so gut vorstellen, selber Teil von so einem Team zu sein, wo man dann super genervt ist, wenn dann irgendwie, weil man hält sich zumindest ja selber, also mit halten meine ich gar nicht jetzt fiktiv oder so, sondern man hält sich ja selber für die Experten in diesem Gebiet, weil wir sind das Team, die Dinger bauen, wir haben da tagtäglich mit zu tun, und dann kommt irgendwer und sagt, hä, nein, das ist voll dumm. Das ist ja genauso, also ne, wieder um es auf Schule zu übertragen, das ist ja genauso, wenn du sagst, hey, alle Gymnasien müssen jetzt irgendwie inklusive Schulen werden, kommt von oben und die Lehrerinnen und Lehrer in Schulen sagen, habt ihr euch mich mal umgeguckt? Wir haben keinen Fahrstuhl. Wie sollen wir hier einen Rollstuhlfahrer bedienen? So. Und das ist natürlich super nervig, aber trotzdem kann es ja sein, dass die Idee der Chefetage sozusagen eigentlich die bessere und richtige und gute sozusagen ist, und da wird es jetzt irgendwie schwierig auf Schule zu übertragen, weil du kannst nicht auf einmal der Schullehrer rausschmeißen und so, ne, aber ich kann mir genauso gut die andere Seite vorstellen, die dann sagt, naja, ich habe ein Unternehmen hier, ich sehe quasi alle Bereiche, ich sehe alle Zahlen im Zweifel, wir haben uns auf diese Idee committed und keine Ahnung was. Also mach das jetzt, weil ich bin der Chef hier und wenn ihr das, warum seht ihr nicht das Gleiche wie ich? Und wenn ich euch nicht überzeugen kann, ja gut, dann habe ich nun mal hier in Amerika die Möglichkeit, euch einfach rauszuschmeißen und wenn es nicht anders geht, dann ciao. So, also man kann sich ja auch dieses Szenario immer so ein bisschen mit zumindest Selbstzweifel irgendwie vorstellen. Also das, ich glaube, es ist immer verkehrt dann zu denken, dass dann da, egal bei welcher Firma, irgendein Chef sitzt, der dann irgendwie die Axt schwingt und sagt so, ja, ich bin der Allergeilste. Und keine Ahnung, gibt es bestimmt auch irgendwelche Menschen so, ne? Aber es gibt ja wahrscheinlich auch manche, die sagen, naja, das ist irgendwie scheiße, aber pass auf, ich muss an das Gesamtunternehmen denken und irgendwie habe ich mit denen ein paar Gespräche geführt und irgendwie haben die ja gesagt, nee, machen das nicht und so, ja, dann eben nicht und dann habe ich keine andere Wahl mehr und so. Keine Ahnung, wie es jetzt da in dem Szenario quasi war, aber irgendwie spannend, das so von außen zu sehen, ja.
Was halt super interessant ist, ich glaube, das prägt halt auch den Charakter so von so einem Entscheidungsträger, ist halt, wie oft deinem beruflichen Karriere hattest du die Situation, dass du mit Menschen gesprochen hast und du wusstest, was du willst und du wusstest, dass es geht und Leute sagen halt nein, aus diversen Gründen, weil sie nicht daran glauben, weil sie es nicht verstanden haben, weil sie deine Deadline für zu absurd halten, das geht ja nicht zeitlich, das hat ja so noch nie geklappt und ich glaube, irgendwann entwickelst du halt so ein Gespür dafür, so wann ist deine Einschätzung quasi richtiger als die von Experten. Und wie gehst du halt damit um? Und ich glaube halt, dass gerade, stell dir mal vor, du hast halt irgendwie so eine Raketenfirma gebaut, wo keiner dran geglaubt hat. Du hast Elektroautos gebaut, wo dir Leute heute noch sagen, das ist nicht die Zukunft. Und du hast aber dir selber immer wieder, in Anführungszeichen, bewiesen, dass du irgendwie recht hattest, nicht jedes Mal.
Außer mit halt den Deadlines vielleicht.
Ja, genau. Du weißt aber auch, und das ist sowas, was ich für mich halt auch weiß, dass ich einfach weiß, wenn du keine Deadlines setzt, dann dauert es halt länger, als wenn du sie setzt. So doof es klingt. Und wenn du sie ganz eng setzt, dann klappt es halt umso besser. Das heißt, du hast so diesen Interessenskonflikt von, du hast eigentlich das Wissen darüber, dass wenn du Sachen einfach mal festlegst, ob du eine Deadline setzt, dass das auch in echt besser passt, also schneller und mit größerer Wahrscheinlichkeit auch so passiert. Das heißt, du kannst sagen, ja, ich will aber jetzt, also du musst abwägen zwischen, will ich alle abholen, alle mit ins Boot holen, will ich für alle quasi transparent und Verständnis schaffen und so weiter. Oder will ich einfach auf mein Wissen, mein Gefühl vertrauen und sagen, ich mach das jetzt, ich weiß, dass es klappt und übergehe quasi damit das Wohl der Menschen, die dann sagen, hey, aber ich fühle mich übergangen. Es gab kein Feedback und ich habe mich nicht einbezogen gefühlt und so weiter und so fort. Das ist halt dieses Thema, bin ich so ein People-Pleaser? Bin ich halt von allen geliebt oder bin ich jemand, der einfach sagt, ich bin effizient und effektiv und mache einfach? Und ich glaube, das ist so, da muss man sich ja im Spiegel schauen, was für ein Mensch will ich sein und wie will ich von anderen wahrgenommen werden. Und ich glaube, dass, glaube ich, gerade so jemand wie Elon Musk, der seit 20 Jahren eigentlich die ganze Zeit immer nur gesagt bekommt, geht nicht, in Anführungszeichen, dass er einfach mittlerweile so eine dicke Haut hat, dass er sagt, ey, da diskutieren wir gar nicht. So. Würde du und ich das genauso machen? Wahrscheinlich nicht. Wir wären eher so, ey, lass mal alle glücklich machen. Aber wer weiß, wenn wir den gleichen Lebensweg hätten, wir wahrscheinlich auch anders entscheiden. Was trotzdem scheiße ist für die ganzen Leute. Also es rechtfertigt nicht den negativen Effekt, den es auf die Menschen hat. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich kann das halt aus der Perspektive halt verstehen, wieso er da wahrscheinlich anders reagiert als der klassische CEO oder der von einer klassischen Firma, die halt nie so, sozusagen, die nicht die gleiche Erfahrung gemacht hat so über die letzten Jahre.
Man könnte jetzt auch so, ich weiß nicht, ob das jetzt, ich glaube es, nein, das kann man glaube ich nicht Victim Blaming nennen, aber man könnte ja auch sagen, die Leute, die jetzt gerade noch für Tesla arbeiten, die haben ja bei Twitter genauso und Co., die haben jetzt ja, wie viele Jahre weiß man sozusagen, wie Elon Musk arbeitet, denkt und die Firmenstruktur ne, dass man halt sagt, ey, ich habe keinen Bock, unter dem zu arbeiten. Ich habe keinen Bock, dass mich das irgendwann trifft. Ich habe keinen Bock, dass ich keine Gewerkschaft haben kann und so weiter. Ja, dann gehe ich halt zu einer anderen Firma sozusagen. Ich habe halt die Chance zu gehen sozusagen. Klar, hat nicht jeder zu jeder Lebenssituation immer die Chance, den Job zu verlassen und so weiter und so fort. Ja, aber ich finde schon, dass man mittlerweile so viel Erfahrung mit den Entscheidungen von Elon Musk quasi hat, dass man schon halt sagen kann, okay, das ist ein Arbeitgeber, wo ich gerne arbeiten möchte oder eben nicht. Und ich glaube, es ist schon viele andere Arbeitgeber gibt, wo man eben auch andere Arbeitsbedingungen sozusagen hat. Und deswegen würde ich jetzt so blöd unterstellen, dass jetzt 99% von den Leuten, die jetzt bei Tesla und Co. noch arbeiten, dass die eigentlich ziemlich genau wissen, auf was sie sich da einlassen. Und wenn sie dann eben rausgeschmissen werden, dann sind vielleicht manche sauer und sagen, ja, jetzt hat es irgendwie mich getroffen und ist irgendwie alles unfair und so weiter und so fort. Aber wir haben wahrscheinlich vorher 5-mal auch zugucken und gesagt, ja, mich hat es dann nicht getroffen, weil ich bin der Geilste vielleicht. Und vielleicht waren sie es aber auch nicht. Also das, ne, nicht, dass man jetzt irgendwie sagt, selber schuld, keine Ahnung, aber ich finde, du musst irgendwie damit rechnen, in einer gewissen Form. Das ist genauso, wenn ich jetzt sage, ich finde es irgendwie scheiße, dass Sabbatjahre gestrichen werden und so, dann kann man ja auch sagen, ja, aber guck dir mal die Weltwirtschaft an, so, du musst halt irgendwie damit rechnen. Und ich mir so, ja, ja, du hast irgendwie recht, so, trotzdem kann ich ja Sachen scheiße finden, sozusagen irgendwie, ne, und es ist halt immer schwierig, so in diesem Extrem zu denken, entweder die einen sind ganz schlimm, die anderen sind ganz schlimm und keine Ahnung was, wer ist jetzt schuld und keine Ahnung was. Das ist dann irgendwie immer so anstrengend, vor allem, wenn du es nur von außen machen kannst und irgendwie nicht so richtig da Einblick hast. Ne?
Ja, ich find halt, was halt ganz cool, ich habe so einen Podcast gehört von so einem ehemaligen CIA-Agenten, der so ein bisschen plaudert, wie es so läuft und so. Und er hat dann was gesagt, was in dem Kontext halt ganz passend ist. Der meinte halt, was die bei der Ausbildung quasi bei der CIA quasi lernen, ist der Unterschied zwischen Perspektive und Wahrnehmung. Nach dem Motto, du hast deine eigene Wahrnehmung und du nimmst halt die Welt wahr, wie sie ist. Aber du nimmst sie halt aus deiner Wertevorstellung, aus deiner Perspektive halt wahr und du reflektierst das halt immer auf dein Wohl in gewisser Hinsicht. Ne? Jetzt als jemand, der gefeuert wurde bei Tesla, wirst du sagen, ja, das ist total unfair und unbegründet und hast, ne? Und du wirst es auch so glauben, weil es auch so für dich so ist, weil du sagst, hey, das hat doch gut geklappt, wir haben noch gute Zahlen abgeliefert, es gibt eigentlich keinen Grund, das rauszuschmeißen. Und dann gibt es halt die Perspektiven von tausenden von Menschen, die einen, Aktionäre, Elon Musk selber, bla bla bla, Management, wer auch immer, die halt sagen, ja, aber aus unserer Perspektive ist das aber anders, weil so und so. Und das Schlimme ist halt, alle können ja gleichzeitig recht haben. Also es kann ja für den einen unfair sein, so im Sinne von, hey, ich hab meine Ziele immer erfüllt, so, warum bin ich rausgeschmissen? Und der andere Person kann trotzdem sagen, hey, deine Fähigkeiten sind werden nicht mehr gebraucht, weil wir haben jetzt eine neue Strategie und die sieht halt vor, dass wir halt eben die Dinger komplett anders aufziehen und dein Skill halt die richtige Location auszuwählen, ist jetzt irrelevant, weil die Locations werden jetzt extra quasi irgendwo hingeknallt, weil das irgendwelche Untergrundgaragen sind, wo einfach irgendwie Robotaxis stehen. So, und dann auf einmal merkst du so, ja, scheiße, er hat recht, aber gleichzeitig habe ich doch auch nichts falsch gemacht. Und das ist diesen Konflikt zwischen dieser Perspektive und der eigenen Wahrnehmung. Und das Schlimme ist halt, das kann halt beides parallel wahr sein. Es ist nicht so, dass das eine das andere ausschließt und irgendwer Recht bekommt, weil es kein universelles Rechtsprechungskonstrukt gibt, weil es einfach eben nichts ist, was gesamtgesellschaftlich als oder moralisch gesehen als richtig und falsch zu interpretieren ist, sondern eher eine Tatsache, wo manche Menschen sagen, wir profitieren für das Wohl oder gegen das Wohl der anderen und je nachdem, wie weit deine zeitliche Perspektive ist, kannst du auch argumentieren, dass es was Gutes ist für die Gesamtheit. Also du kannst, wenn du so die Utilitaristenbrille aufsetzt, kannst du es drehen und wenden, dass du aus allen Perspektiven immer sagen kannst, aber das ist ja für die Gesamtheit das Beste. Und das ist halt das Absurde, weil du denkst, hä? Und wenn du da nicht klar festlegst, über welchen Zeitraum sprechen wir jetzt und bla bla bla, dann wirst du dich auch nie einigen können. Deswegen wird Reddit halt weiterhin dieses Hot Topic of the Day bleiben, weil die Leute sagen, ja, aber. Und der andere sagt, nee, aber so und aber so und ja.
Ja, mir schwebt da gerade noch der Begriff der Fairness so ein bisschen im Kopf, dass man denkt so, es gibt einfach, es funktioniert einfach nicht, den Begriff der Fairness auf sowas anzuwenden, weil wann ist, also erst müsste man sich dann abklären, so, was ist dann irgendwie fair, ne? Und klar hat jeder erstmal das Gefühl, wenn er jetzt nichts Falsches gemacht hat, dann ist es unfair, wenn ich rausgeworfen werde, sozusagen, ne? Und aber wer beurteilt das und ab wann ist es dann eben fair? Gibt es überhaupt ein faires sozusagen Entlassen in irgendeiner Form? Weil du wirst immer Punkte finden, wo es dann irgendwie unfair ist, selbst wenn du jetzt, sag ich mal, jeden in der Firma beleidigst und du rausgeworfen wirst deswegen, kannst du immer sagen, ja, ist ja unfair, ich habe doch meinen Job gut gemacht. So, also irgendwie ist es, glaube ich, total schwer von außen da drauf zu gucken und dann zu sagen, was irgendwie jetzt faire Entscheidungen oder irgendwie nicht faire oder nachvollziehbar oder nicht nachvollziehbar. Du kannst dir immer nur die verschiedenen Punkte irgendwie anhören und angucken und kannst dann wahrscheinlich in der Rückschau auch nicht Fairness beurteilen, aber zumindest nach, war das sinnvoll oder nicht sinnvoll? Hat das den Erfolg gebracht, den man sich gewünscht hat oder eben nicht? Und daran wirst du dann im Zweifel gemessen. Und wenn dann der Erfolg irgendwie nicht mehr da ist oder da ist sozusagen, dann hast du zumindest eine Teilantwort, weil du weißt ja immer noch nicht, wer hätte es nicht unter mir genauso funktionieren können, weil es haben sich die und die Kredite sind runtergegangen oder also Zinsen runtergegangen oder keine Ahnung. Also es ist ja, man merkt, es ist halt wirklich so ein bisschen wie so, keine Ahnung, wie so YouTuber-Beef eigentlich. So, es ist eigentlich irgendwie so ein bisschen irrelevant, da eine Meinung zu haben, weil du, also es entscheidet über nichts. So, es ist einfach so, du guckst da drauf, es passiert halt einfach in der Welt, dieses Ding sozusagen. Und du kannst da eine Seite ergreifen, aber ändern für einen von beiden wird es einfach nix sozusagen irgendwie, ne?
Exakt, genau. Und ich finde, das ist halt, am Ende des Tages ist halt, das wird halt so krass unterschiedlich wahrgenommen. Es ist exakt das Gleiche. Du schließt ja mit anderen Menschen täglich einen Vertrag. Wenn ich beim Bäcker ein Brötchen kaufe, dann ist das ein Kaufvertrag über dieses Brötchen und ich zahle diesen Preis. So, und andersrum, wenn du einen Job annimmst, das ist ein Vertrag, wo jemand sagt, ich will das, was du kannst und ich zahle dir einen Preis dafür. Nichts anderes. Und ich gehe jeden Sonntag zum selben Bäcker und irgendwann entscheide ich einfach zu sagen, nee, ich gehe jetzt zu einem anderen Bäcker. Aus Lust und Laune, weil ich jetzt ein Fahrrad habe und was auch immer. Es kann irgendeinen Grund haben. Es muss nicht fair sein. Und im Grunde genommen könnte man sagen, ja, aber du lässt ja diesen Bäcker irgendwie im Stich jetzt. Weil jetzt ist Brötchen, du warst ja so loyal, es hat dir über Jahre hin geklappt. Und auf einmal machst du es halt anders. Und denkst dir so, und bei der Arbeit ist es genau das Gleiche. Du kannst halt einen Vertrag haben, der ist halt dauerhaft in der Regel, aber irgendwann mal passt es halt aus irgendwelchen Gründen nicht mehr. Strategie hat sich geändert, dein Charakter hat sich verändert, du bist jetzt irgendwie ein Arsch geworden, beleidigst alle, whatever. Aber es kann so tausend Gründe haben. Und ich glaube, diese Sicht darauf zu sagen, es kann halt sich jeden Tag irgendwas ändern und damit ist der Vertrag halt einfach nicht mehr weder in meinem noch, also es kann ja auch sein, dass dein Interesse daran schuldet, so irgendwas genommen wird, aber auf einmal musst du wieder ins Büro gehen, kannst kein Homeoffice mehr machen, Vertrag ändert sich in irgendeiner Form und du sagst, nee, dann ist es nicht mehr meins. So. Ich finde, das ist so eine für mich Einstellung, die ich für mich übernommen habe, einfach zu sagen, hey, ja, es kann sich halt jeden Tag ändern, genieß jeden, der irgendwie funktioniert, aber morgen kann es halt auch anders sein und dann ist es auch okay. So, es wird Gründe dafür geben, manche finde ich okay, manche kann ich als fair akzeptieren und andere wiederum nicht, aber ich habe dann auch nicht die Macht darüber, eine andere Person zu zwingen. Das ist wie eine Beziehung, die beendet wird. Du kannst ja nicht sagen, wenn deine Freundin jetzt sagt, hey, ich will die Beziehung beenden, kannst du jetzt sagen, nee, ich zwinge dich jetzt zu dieser Beziehung. Und exakt das Gleiche ist es.
Kannst du schon halt ein bisschen Sebastian Fitzek-Roman, ja.
Ja, außer du hast eine Gewerkschaft, die zwingt da deine Freundin, deine Beziehung.
Das ist geil. Die Beziehungsgewerkschaft. Will mal Gewerkschaft beziehen. Ja, total. Und ich finde,
Zwang ist nicht geil.
Ja, und ich finde, das Wichtige ist ja dann eben noch zu sagen, und du darfst halt sauer sein. So. Es ist ja vollkommen okay, dass wenn du dann eben, also weil da hängen nun mal bei Jobs in der Regel, anders als bei den Brötchen jetzt in dem Vergleich, da hängt in der Regel so eine Art Existenz sozusagen dran. Natürlich ist das was anderes, ob ich als einzelner Kunde nicht mehr zu dem Bäcker gehe oder ob ich meinen Job verliere sozusagen. Aber klar, es können sich mehr Leute dafür entscheiden, da wegzugehen und so weiter. Ne? Und irgendwie hast du ja schon da einen Einfluss sozusagen darauf. Aber es ist ja auch vollkommen okay, wenn der Bäcker dann sagt, ja, ich find's scheiße, dass du nicht mehr zu mir kommst. Dann kann ich sagen, ja, verstehe das. Es ist auch,
entweder
es
tut mir leid. Mach die Brötchen nicht so klein.
Oder, genau, ich kann dann irgendwie das auch so finden. So, ne? Und weil ich finde, wenn man da so drüber diskutiert, dann wirkt es immer so, als würde man denen, die in dem Fall betroffen sind sozusagen, absprechen. Also das klingt dann irgendwie so, die sollen sich so anstellen. Es kann auch jeden Tag irgendwas passieren. Aber wenn jetzt du oder ich unseren Job verlieren würden, wären wir ja auch abgefuckt. So, da klar würde man dann auch in den Modus kommen und sagen, ja gut, ist jetzt eben so, wir müssen irgendwie gucken und ich würde jetzt nicht ein Jahr lang in Trauer hier versinken. Aber natürlich auf den ersten Moment wäre ich erstmal genervt, wenn ich nicht wüsste, warum. Das ist
ärgerlich.
So, das ist vollkommen in Ordnung und das darf man ja eben auch sein. Und trotzdem muss man eben gucken, wie es weitergeht. Und es kann ja nicht, also es geht dann eben nicht. Also ja, es ist ja keine Lösung, dann einfach zu sagen, ja, die Welt ist so unfair, dann mache ich jetzt da nichts mehr, dann schmoll ich jetzt. So, das funktioniert ja nicht. Und trotzdem darfst du das ja erstmal. Und
musst das ist gucken, wie mit jeder Bewältigung, ne? Ob es jetzt Trauerbewältigung ist oder irgendwie. Ja, das dauert, jeder geht durch irgendwie alle Phasen mal so. Und das ist der einzige Unterschied, wenn du dich vorher darauf einstellst, dass es passieren kann, dann überspringst du halt die Überraschungsphase und die Trauerphase im Zweifel, weil du denkst, hey, war klar. Und kannst direkt quasi in die Aufarbeitung gehen, so. Verschiedene Perspektiven einnehmen, ne, für dich die Frage klären, was gerechtfertigt, bla bla bla.
Zeitcheck schreiben,
wenn du halt, was? Oder wenn du halt davon ausgehst, dass so, oh, Überraschung, hätte ich niemals mitgerechnet, dass es klappt. So. Und dann ist so, ja, okay, dann fängst du halt bei null an. Ist auch okay, aber du brauchst halt länger und dann bist du ein bisschen emotionaler und so kann jeder für sich selber entscheiden, wo man anfängt, wenn es passiert. Aber mehr ist es ja auch. Ja. Ja.
Fahrrad zum Abschluss. Bring, bring, kling, kling, kling.
Also, ich bin der Willi. Ist bestellt, kommt im Laufe der Woche.
Ah, geil.
Ich habe jetzt doch mich auf den letzten Metern nochmal umentschieden.
Aufregend.
Ja, ich habe ja letztes Mal erzählt, ich hole mir so ein Rennrad für alle Strecken quasi.
Genau,
dieses so ein Gravel-Ding.
Gravel, genau.
Das heißt,
Gravel-Bike,
Gravel-Bike. Habe aber jetzt gesagt, so, was mich halt unendlich abfacken würde, ist, wenn ich damit dann ins Aqua fahre oder irgendwo hin und stell das ab. Und ich weiß in meinem Hinterkopf, ich habe 1000 Euro dafür bezahlt. Dann komme ich vom Schwimmen und das ist weg. Oder es ist beschädigt oder reif. Irgendwas. Da würde ich mich unendlich ärgern. Würde ich mir denken, scheiße, fuck it. So. Ah, ärgerlich. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache es jetzt anders.
Versicherung wäre eine Option, aber...
Ja, ja. Aber der Aufwand. Ah. So. Ich habe jetzt einfach gesagt, ich habe jetzt mal geguckt, was ist so das günstigste neues, also neues Fahrrad, super günstig, also günstig wie geht, aber halt von den Eigenschaften her so halbwegs in die Richtung. Habe ich was Geiles gefunden. Mhm. Zwar war ich jetzt bei Decathlon. Mhm. Die haben so eine Eigenmarke, glaube ich, so für Fahrräder.
Habe ich aber jetzt auch mehr
ein Fahrrad, das kostet 300 Euro. Das ist sowieso, das ist echt so ein Eingang. Du kannst halt so.
So ein Fixie, so für die, so, glaube ich, ne?
Nee, nicht Fixie, weil das ist nicht. Du kannst schon rückwärts noch treten, das ist nicht fixiert in der, okay, Gangschaltung, aber das ist nur ein Gang. Also, das heißt, du musst halt relativ schwer anfahren, glaube ich. Und dann kannst du natürlich unendlich viel schnell fahren. Aber da habe ich mir gedacht, das tut wahrscheinlich seinen Zweck. Ich werde jetzt eh nicht 40 km/h irgendwie übers Feld rasen, so, seien wir mal kurz ehrlich. Und wenn irgendwas damit passiert, ist es trotzdem ärgerlich, aber ich kann für mich selbst sagen, ja, gut. Da bestelle ich halt einen neuen Sattel für 20 Euro oder ein neues Rad für 20 Euro, so gefühlt. Und deswegen habe ich mir das jetzt geholt und habe mir ein Schloss geholt und einen Helm und kann es kaum erwarten, bis der Shit da ist, weil dann baue ich schnell zusammen. Und ab morgen soll es ja nicht mehr regnen oder morgen soll es noch ein bisschen regnen und dann ab Mittwoch, wahrscheinlich kommt es erst am Freitag oder am Samstag, geht's ab.
Ich bin gespannt.
Fange ich an zu cruisen.
Hast du, wir haben bei der Helmrecherche, ich fand die Helmrecherche voll merkwürdig und ich fand es irgendwie nervig, weil ich immer so dachte, okay, ich bin jetzt alt, ich will jetzt irgendwie einen Helm benutzen sozusagen. Und dann guckt man so durch und dann checkt man so diese coolen, modernen Sachen. Was gibt's denn eigentlich so? Weil nervig ist ja immer, du ziehst ja keinen Helm an, wenn du weißt, ich muss ihn danach die ganze Zeit mit mir rumschleppen und irgendwie dann ziehe ich ihn eh nicht an, also, sozusagen. Ja. Ne? So, das wäre für dich wahrscheinlich gar kein Faktor, weil ich dachte jetzt so, wenn ich in die Stadt fahre zum Einkaufen, was mache ich mit dem Helm? In meinen Rucksack packen? Es ist irgendwie, funktioniert das quasi nicht. Deswegen habe ich am Anfang war ich so ein bisschen eingeschossen auf so Helme, die man so zusammenklappen kann und keine Ahnung, was für Sachen. Okay. Es gibt auch mittlerweile diese Halskrausen, die dann irgendwie so explodieren und dann hast du irgendwie Ärmel um deinen Kopf und so. Aber dann irgendwie war das alles todesteuer und im Endeffekt dann irgendwie doch nicht so geil, dass wir jetzt auch einfach normale Helme quasi haben und dann einfach unvernünftig sind. Und wenn wir halt dann jetzt mal in die Stadt fahren mit dem Fahrrad, dann haben wir halt keinen Helm auf. So, wenn wir einkaufen fahren sozusagen. Aber wenn wir zum Sandwerk fahren oder keine Ahnung was, du hast ja, oder ich jetzt am Sonntag bin ich zu einer Freundin gefahren, Sonntag, habe ich den Helm halt da in die Wohnung gelegt. Also bei den meisten Fällen kannst du ja doch irgendwie einfach ablegen und dann ist es einfach scheißegal.
Ich habe mir ja irgendeinen, der halbwegs passabel aussah, geholt. Jetzt ohne irgendwie Special-Effekt. Weil ich habe ähnlich drüber nachgedacht wie du, wenn ich jetzt zum Bäcker fahre am Sonntag, damit die solvent bleiben für ein paar Jahre, dann sind das 5 Minuten Fahrt und seien wir ehrlich, würde ich wahrscheinlich eh nicht anziehen. Wenn ich damit aber, weiß ich nicht, eine größere Strecke fahre,
zum Aquadüse
irgendwie halt, weiß, das sind so ein paar irgendwie gefährliche Stellen, wo ein Auto mich erwischen könnte, dann nehme ich es halt mit und dann hast du in der Regel ein Ziel und da denke ich ähnlich wie du, wirst du irgendwie ablegen können. Zur Not klemme ich es halt hinten an den Rucksack. Dann baumelt das Ding halt ein paar Minuten. Und weil ich habe darüber nachgedacht, so, wir sind ja früher unendlich viel Fahrrad gefahren. Aber ich bin nicht einmal hingeflogen. Keine Ahnung. Ich habe, das einzige Problem ist, man weiß mittlerweile, wie beschissen andere Verkehrsteilnehmer sich verhalten.
Ja.
Und es ist eher die Absicherung gegen irgendwen, der irgendwas Dummes macht, eher weniger die Angst davor, dass ich irgendwie stürze oder so. Weil klar kann alles passieren und sagt niemals nie, aber irgendwie fühle ich mich nicht alt genug, dass ich so wie Joe Biden irgendwie komisch falle, sondern ich habe eher das Gefühl, so, bin noch so wie Spider-Man, der dann einfach so im Schraube in der Luft irgendwie noch so ein paar Leute rettet und dann, ne, wie eine Katze so auf allen Vieren landet. So sehe ich mich noch.
Ja. Ich glaube, es wäre auch eine blöde Einstellung, wenn man nicht mehr so denkt, weil wo fängst du denn an, dich abzusichern? Ziehst du dann auf einmal so Handschuhe an, dass man nicht mehr fällt, dass man so wie beim Inliner-Fahren nur noch so auf die Hand gelenkt wird? Also, nein, das ist natürlich ein bisschen übertrieben.
Ja, aber du hast ja recht. Finde,
ne? Das wo ist halt so konsequent. Und deswegen denke ich mir auch immer so, okay, es gibt so ein paar Sachen, wo ich denke, das ist für mich sinnvoll, du hast das irgendwie okay. Aber das Sicherheitsbedürfnis ist noch relativ gering, ehrlicherweise.
Ja. Ich war wahrscheinlich auch so, egal, spekulieren wir nicht, werde berichten, wie oft ich diesen Helm trage.
Ich kann dir noch eine letzte Mini-Sache nur kurz erzählen, weil es ist gar nicht relevant, darüber zu sprechen, aber von wegen Sicherheitsbedürfnis. Ich habe jetzt gemerkt, weil ich, so wie du, wir halten uns ja für unverwundbar. So, das ist ja normal. Es kann uns nichts passieren, alles geht immer gut, besonders Zahnarzttermine, was könnte da schiefgehen, ist alles gar kein Problem. So. Aber jetzt, seit letztem Sommerurlaub mit Kiaras Fuß, bin ich auf Chiara bezogen, wie so ein ganz schlechter Vater, weißt du, der so sich selber so, also der, wenn wir klettern gehen, bin ich immer so, okay, du bist voll nervös, wenn du so das siehst und du denkst so, ah, oh, sie könnte fallen, dann bricht die Schraube im Bein und keine Ahnung, dass ich mir so die Szenarien ausmale und muss dann selber darauf achten, dass ich dann nicht so der bin, der so, Schatz, pass auf, hier, pass da auf, weil dann machst du den anderen total irre. Also deswegen mache ich wie so ein schlechter Vater, der halt dem Kind seine ganzen Unsicherheiten so mitgibt und der dann immer so sagt, so, kletter nicht da drauf, du könntest sterben und keine Ahnung was. Und dann denkt das Kind das natürlich auch irgendwann und dann ist das natürlich scheiße. Nicht, dass Chiara jetzt ein Kind wäre, aber natürlich ist es total nervig.
Das Prinzip ist dasselbe,
klar. Du willst ja genau, du willst ja dem eigentlich Mut zu sprechen und sagen, ey, du schaffst das und so weiter und so fort. Oh, und dann merke ich auch immer, wenn einmal was passiert ist, was diese Hülle so ein bisschen ankratzt, ist es gar nicht so einfach, das nicht mehr so zu sehen. Und da haben wir beide echt Glück, dass bis jetzt solche Dinge uns sozusagen nicht irgendwie passiert sind.
Ja.
Ich glaube, da überdenkt man auf einmal solche Sachen. Auf einmal fängt man an, Versicherungen abzuschließen und solche Sachen, wenn man da sowas auf einmal hatte und das so gemerkt, wie scheiße manche Sachen sind.
Aber wenn es nicht passiert, braucht man es alles nicht. Alles gut. Ja, ich bin immer noch die Hoffnung, egal was passiert, irgendwie kriegt man es gedreht.
Ja.
Egal was ist.
Das hoffe ich genauso.
Daher.
Deswegen weiterhin.
Wird schon alles irgendwie gut gehen.
Absolut. Alrighty. Dann haben wir es.
Tschüss.
Mit Tschüss.